Hallo, ihr seid hier heute beim Podcast Heir to the Empire. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Luke Skywalker. Möge die Macht mit euch sein. Immer.
You better watch out.
You better not cry.
You better not call on yours, Jedi.
The Empire is coming to town.
We have a Death Star.
We tested it twice. Tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu Heir to the Empire. Ja, ihr habt's gehört. Wir sind freundlich begrüßt worden von Luke Skywalker. Hans-Georg Pantschak hat uns ein kleines Intro eingesprochen und wir möchten mit euch heute das Jahr nochmal rückwirkend betrachten und mal gucken, was ist denn so zuletzt passiert. Und wir, das bin einmal ich, der Dennis, ja, wir hatten es auch in einer alten Folge schon, der Esel nennt sich immer zuerst, dann haben wir noch dabei den Daniel.
Hallo zusammen.
Und zu guter Letzt den Tom.
Hallo, da sind wir wieder. Heute der große Jahresrückblick für das beste Franchise nach dem Reboot von Battlestar Galactica.
Das ist übrigens etwas, was man mir schon nachgesagt hat, dass wir dran schuld wären, dass jetzt andere Leute Battlestar Galactica schauen. Weil wir haben irgendwie mit unserer letzten Folge haben wir irgendwie, schlafende Hunde geweckt. Scheinbar kam das ganz gut an und Menschen haben gesagt, dann muss ich mir das mal angucken. Also Grüße gehen raus an alle, die Battlestar Galactica sich jetzt angeschaut haben oder es noch tun wollen.
So say we all.
Alles richtig gemacht.
Alles
so say we
gemacht.
All, genau.
Ja, wir wollen mit euch zusammen heute mal das Jahr Revue passieren lassen. Wir wollen uns anschauen, was ist so passiert im Star Wars Jahr, beziehen uns aber in dem Fall primär auf Releases, das heißt Serien, das heißt Games, das heißt Bücher, auch nicht alles in endloser Masse. Wir wollen es natürlich auch ein bisschen kurz halten, aber bevor wir damit starten, werfen wir nochmal einen kurzen Blick relativ nah zurück zum 10. November. Da haben wir nämlich unsere letzte gemeinsame Folge, die Episode 5, die mit den Community-Fragen aufgezeichnet. Und diese Folge kam wirklich sehr, sehr gut an. Euer Feedback war unglaublich positiv. Also vielen lieben Dank für all euer Feedback, was ihr uns eingesendet habt, ob das jetzt per Instagram war, ob das jetzt die Spotify-Kommentare waren oder auch teilweise uns sogar live vor Ort in Stuttgart auf der Comic-Con, habt ihr uns das ja auch mitgeteilt. Also die Folge war wirklich grandios. Wie ist es denn euch ergangen jetzt nach dieser Folge? Habt ihr noch ein Feedback direkt bekommen? Ich fange einfach mal bei Tom an.
Ja, der ein oder andere hat schon was hören lassen, dass es ihm wieder gut gefallen hat. Also es war jetzt nicht explizit die Folge, die ihm gut gefallen hat, anscheinend, oder die Leute anscheinend gefallen, die denen alle gut.
Das ist auch sehr gut so. Das ist, so soll es ja auch am besten sein.
Ja.
Daniel, hast du denn irgendwelches Feedback noch bekommen?
Ja, dadurch, dass ich ja auf Insta und diversen Social Media Kanälen nicht so aktiv bin wie ihr, habe ich da kein Feedback oder irgendwas erhalten. Aber etliche Zuhörende haben mir auf der Comic-Con in Stuttgart, wo wir waren, mal kurz so zugesteckt, hey, cool, macht weiter so, paar Mal an der Stimme erkannt worden, da habe ich mich richtig geehrt gefühlt und immer wirklich nette Worte und alle haben einfach gesagt, ja, cool, dass ihr das macht und das gibt dann auf jeden Fall Energie fürs nächste Jahr, dass wir das so weitermachen und schön, dass es einigen da draußen gefällt, was wir hier so tun.
Ja, das sehe ich genauso. Also vielen lieben Dank an euch alle, die ihr uns unterstützt habt, dieses Projekt ja auch einfach mit auf die Beine zu stellen. Jeder, der zuhört, jeder, der kommentiert, aber auch die, die gar nicht kommentieren, auch ihr seid natürlich die, auf die es ankommt. Ja, je mehr hören, desto besser. Also vielen, vielen Dank dafür und wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja, wir wollen zurückblicken auf das vergangene Jahr und wollen einfach vielleicht nochmal kurz unsere Meinung zu einzelnen Formaten bzw. einzelnen Serien, das waren ja primär Serien, die 2023 released wurden, wollen wir vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt durch, oder? Was sagt ihr?
Vollgas.
Sehr gerne.
Vollgas. Ja, wir haben das Jahr begonnen. Wir haben es chronologisch geordnet. Es gibt jetzt aber keine einzelnen Monate, die wir jetzt hier benennen, weil dafür, ich denke, das kann ja im Endeffekt jeder auch selber noch mal nachschauen. Aber das Jahr startete mit Bad Batch Season 2. Die Ereignisse rund um Kamino am Ende der ersten Staffel sind einige Monate her und die Schadencharge versucht im Verborgenen zu operieren. Aber dieser Versuch scheitert und sie werden wieder gejagt. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen irritiert über Schadencharge, aber mal abgesehen davon, Bad Batch Season 2, wie ist es da euch ergangen? Was habt ihr zu dieser Staffel zu sagen?
Also ich kann nur sagen, mega, mega gute Serie. Ich war ja so am Anfang gar nicht so mega begeistert von The Bad Batch. Also jetzt nicht im Hinblick auf die zweite Staffel, sondern schon damals, als die erste Staffel angekündigt wurde, war es bei mir so, ja, okay, werde ich mal reingucken. Jetzt in der siebten Staffel The Clone Wars, wo die Schadencharge des Bad Batch eingeführt wurde, die war okay, das war eine Folge, die war in Ordnung, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, ich muss jetzt unbedingt mehr von denen wissen. Aber als dann die erste Staffel losging, da gab es für mich auch so das ein oder andere Up and Down, aber gerade so der Anfang und das Ende der ersten Staffel waren richtig, richtig toll und das Ende der ersten Staffel hat mich dann emotional auch richtig abgeholt und es war richtig schon... Ja, da habe ich das ein oder andere Tränchen verdrückt, als man da quasi das Ende von Tipoca City betrachten konnte. Und als dann die zweite Staffel losging, war ich einfach Feuer und Flamme für die Serie. Und ja, was das Ende der zweiten Staffel betrifft, das ist für mich immer noch einer der krassesten Star Wars-Momente der letzten Jahre, weil es für mich irgendwie so richtig unerwartet kam und ich im Laufe vor allem der zweiten Staffel die Figuren alles so ins Herz geschlossen habe und was da dann am Ende mit der Staffel passiert ist und einen dann noch mit so einem Cliffhanger zurückgelassen hat, also von mir wirklich Lob in höchsten Tönen, hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es so geil wird und ich kann es kaum abwarten, wenn es da endlich weitergeht.
Tom, wie ist dir ergangen?
Ja, ich muss gestehen, dass mich Bad Batch schon immer relativ kalt gelassen hat. Also ich finde das nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht der Mega-Fan davon. Ich fand aber gerade in der zweiten Staffel, auch die erste Staffel, passieren schon Dinge, die haben eine gewisse Tragweite oder ein gewisses Gewicht. Und das habe ich sehr geschätzt. Auch dass da ja, was da am Ende von Staffel 2 passiert, ich finde, das sollten sie sich auch mal in Filmen und so trauen, öfter. Also das ist echt, echt gut gewesen.
Ich habe ja The Bad Batch Season 2 zusammen mit Thilo von Antelle Alderaan durchgehört, beziehungsweise gehört, nicht geschaut. Und dann haben wir gemeinsam, was ihr hören konntet, gemacht. Und zwar seine 5-Minuten-Kantina, sie waren es ja gar nicht, das waren die einfach die Rückblicke. 5-Minuten-Kantina war es in dem Fall gar nicht. Aber ich habe diese Staffel als unglaublich großartig erachtet. Es hat einfach nahtlos angeschlossen. Klar, es gab auch so ein paar Hänger, aber wir haben gesehen, wie gerade ein Omega nochmal erwachsener geworden ist, oder zumindest größer, körperlich, aber auch in der Art, wie sie sich verhalten hat, ist sie gewachsen. Ich finde die Weiterentwicklung der einzelnen Klone unglaublich gut. Hunter hat, ich sag mal, dieses Vatersein auch nochmal weiterentwickelt, wobei wir das ja in der ersten Staffel sehr stark hatten, dieses Omega-Hunter, diese Beziehung zwischen den beiden. Und in der nächsten, also in der zweiten Staffel hat man einfach gemerkt, wie Omega auch mit allen anderen zusammenarbeitet. Und gerade auch Omega und Tech war dann auch eine sehr, sehr starke Bindung, die man in der gesamten Staffel aufgebaut hat. Ja, und Daniel, du hast es gerade gesagt, Cliffhanger war natürlich dann auch etwas schmerzhaft. Also nicht sehr, ja, Cliffhanger ist sogar fast Wort, da hing halt keiner mehr an der Klippe. Aber ich glaube, zu viel Spoiler muss es nicht sein. Also wer es noch nicht gesehen hat, sollte es sich definitiv nochmal anschauen, ist definitiv etwas wert. Und vor allem haben wir ja jetzt gehört, Daniel, ich greife dem jetzt mal ein bisschen vor, gerne, dass wir nächstes Jahr eine Bestätigung haben, dass es die dritte Staffel von The Bad Batch geben wird.
Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall für mich ein großes Ereignis, weil ich hatte das Glück auf der Star Wars Celebration. Ich war da im Panel, live im Plenum und habe den ganzen MacherInnen da auf der Bühne lauschen können, den ganzen Synchronsprechern und so weiter. Die waren da alle vertreten und haben da ja ihr Bestes gegeben, gerade nochmal an Live-Performances, was ein Wort. vor
Performances ist es,
allem
ist es.
genau Dee Bradley Baker, der ja alle Klone in Clone Wars schon gesprochen hat. Und das war einfach, ja, ich würde es fast schon magisch nennen, ihn zu sehen, wie er da on the fly auf der Bühne zwischen Hunter, Tech, Wrecker und so weiter einfach hin und her switcht. Und es ist derselbe Mann und trotzdem in seiner Stimme bringt er so viel rüber, dass man immer hört, es sind irgendwie ja Klonbrüder, es ist irgendwo basierend auf derselben Person, aber jeder hat so seine eigene Persönlichkeit und seine ganze eigene Art, wie er redet. Das macht er für mich so super toll. Und dann haben sie da auch noch den Trailer gezeigt zur dritten Staffel, der hoffentlich auch bald mal für die große Öffentlichkeit rauskommt, weil der Trailer war richtig, richtig krass. Also sehr, sehr düster, sehr viel Palpatine, sehr viel Cloning, Mount Tantiss, da war so von allem was drin. Ich glaube, das wird eine richtig gute Staffel, weil vor allem es wurde angekündigt, es kommt nur noch eine Staffel raus. Die dritte wird definitiv die letzte sein. Und das war dann auch da, als sie es angekündigt haben, am ersten Moment so, oh, alle im Publikum. Und dann aber, als sie so ein bisschen erzählt haben und den Trailer gezeigt haben, war es dann irgendwie klar, okay, das kann auch was ganz Positives sein, weil wenn man halt weiß, es gibt ein Ende, dann können sie die restliche Story genauso aufteilen, wie es einfach am besten passt. Und da wird es halt, also ich bin ja kein Freund vom Wort Filler-Folgen, aber es gibt natürlich in der ersten und zweiten Staffel schon Folgen, die
Stimmt.
weniger zur Gesamthandlung beitragen und vielleicht eher so die Charaktere weiterentwickeln. Und allein vom Trailer der dritten Staffel hat es gewirkt, als würde es da wirklich Schlag auf Schlag gehen und ein ordentliches Tempo an den Tag gelegt werden. Deshalb bin ich da ja Feuer und Flamme. Und um nochmal deine Besprechung zu erwähnen, ja, ich habe die auch gehört. Für alle, die vielleicht das noch nicht gehört haben bei Antenne Alderaan, hört gerne mal in die Besprechung von Dennis da rein. Kann man auch tun, wenn man die Folgen noch nicht geschaut hat. Oder ihr holt es gemeinsam nach mit der Folge. Und bei Bucketheads gibt es auch noch Besprechungen, weil nicht nur Dennis hat über die Serie geredet, sondern ich habe damals auch mit Kevin und Nico im Bucketheads Podcast drüber geredet. Aber nicht wöchentlich, so wie oder zweiwöchentlich habt ihr es gemacht?
Zwei
Ja,
wöchentlich, genau.
zweiwöchentlich. Und wir haben das tatsächlich aufgeteilt. Wir haben, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube, wir haben einmal zu Beginn der Staffel, einmal in der Mitte und einmal ganz am Ende drüber geredet, aber natürlich bei weitem nicht so ausführlich wie ihr, sondern uns eher so ein bisschen den größeren Themen gewidmet. Also, falls jemand über die Weihnachtsfeiertage Langeweile hat, habt ihr da ein paar Podcast-Folgen, die ihr nachholen könnt.
Genau. Und es wird auch so sein, dass ich zumindest, als der Plan ist gegeben, dass Thilo und ich auch nächstes Jahr dann zusammen Bad Batch Season 3 bei ihm im Podcast dann auch besprechen werden. Wir von Heir to the Empire werden auch über die Serie sprechen, aber dann wahrscheinlich ähnlich dann, wie es auch bei Bucketheads dann war, dass wir das so ein bisschen so mit einen kurzen Beginn, so nach den ersten zwei Folgen, dann vielleicht in der Mitte nochmal und dann zum Ende so ein Abschluss. Also so ein Drei-Folgen-Prinzip. Ich glaube, das ist dann auch mehr als genug, je nachdem, was man, also es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Serie wirklich mit sich bringt. Wenn sie natürlich so von Anfang an bis Ende wirklich einen nach dem anderen raushaut, dann kann es vielleicht auch sein, dass es anders ist. Aber das sehen wir dann. Da können wir jetzt noch keine aktiven Versprechungen machen. Sehr gut. Ja, Bad Batch Season 2. Damit hat das Jahr gestartet. Gab quasi schon mal den ersten Star Wars Paukenschlag und der nächste, der hat auch gar nicht so lange auf sich warten lassen, weil so zum Ende von der zweiten Staffel Bad Batch startete die dritte Staffel von The Mandalorian. Din Djarin alias Mando und Grogu machen sich auf den Weg nach Mandalore, damit Mando seine Ehre als Mandalorianer wiederherstellen kann. Dabei treffen sie auf alte Bekannte und totgeglaubte Feinde. Ja, Mando Season 3. Tom, war das dein Ding?
Ja, das war schon eher mein Ding, voll. Also da kamen halt viele Sachen wieder zurück aus den vorhergehenden Mandalorian-Staffeln, also Greef Karga. Also das war cool und die Piratennummer war cool und die ganze Story mit Bo-Katan und also das hat mir eigentlich rundum super gut gefallen. Außer diese eine Folge mit den Flamingo. Golfschlägern, aber sonst war es sehr cool.
mit Jack Black in der als ehemaliger imperialer Administrator, glaube ich. Irgendwie war er nicht auch ein ehemaliger Imperialer? Ich meine doch.
Weiß ich nicht mehr, aber also meine Frau fand die mega cool, die Folge. Die ist auch totaler Alice im Wunderland-Fan. Ich fand es jetzt auch nicht abgrundtief schlecht, aber ein bisschen deplatziert irgendwie.
Ja, sie hat, glaube ich, versucht, vieles richtig zu machen. Wir haben ja auch unseren Doc Brown als ehemaligen Separatisten gesehen. Mhm. Wie heißt der Schauspieler? Mir fällt es gerade nicht ein.
Christopher Lloyd,
entschuldigt, ja. Also ja. Den haben wir gesehen als ehemaligen Separatisten. Fand ich auch gut gecastet, war halt leider so ein bisschen wenig für ihn. Also für so einen großen Schauspieler war das irgendwie so ein bisschen klein gehalten. Und auch Jack Black ist ja auch eine große Nummer eigentlich. Und dann hast du da auch irgendwie so einen Nebencharaktereffekt. Leider. Aber Tom, du bist ja auch großer Katie Sackhoff-Fan. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass das mit Sicherheit auch einer der Gründe war, warum Mandalorian Season 3 sich mehr in dein Herz gespielt hat.
Ja, voll. Also ja, ich finde die Frau einfach cool. Ich fand die auch in Battlestar Galactica schon super. Und ja, hier, als sie die Rolle von Bo-Katan übernommen hat, also die hatte sie ja immer schon inne, halt vorher als Sprecherin und jetzt aber wirklich als ja, Schauspielerin auch, also vor der Kamera, nicht nur vom Mikrofon, hatte ich schon Jubelschreie, als sie in der zweiten Staffel aufgetaucht ist und da wurde man ja jetzt nochmal richtig, ja, bedient mit jeder Menge Bo-Katan-Action und die haben sie in der Staffel auch wieder gut eingefangen, ihren Struggle, den sie halt ständig hat mit Mandalore und Unite alle, also dass sie quasi der Mandalore wird und mit dem Darksaber und das hat das alles schon gut eingefangen und es gab halt auch mega geile Momente, die mich als Fan von Mandalorianern super gefreut haben, also dass sie da in den Minen sind und dann da der Mythosaurus lebt und ja, der Planet, der so zu Glas gemacht wurde quasi und dann leben da doch noch welche und das hat auch so ein bisschen diesen Clone Wars Arc revidiert mit diesen Glaskuppeln und so und nichts ist mehr bewohnbar und das hat mir leider nie so wirklich gut gefallen. Ich möchte es nicht schon wieder darauf kommen, warum, aber ja, und das hat es so ein bisschen abgedämpft und gefällt mir einfach gut und am Schluss halt diese Szene, wo sie dann dastehen vor diesen brennenden Öfen und ja, Ex-Wolves schreit da vor Mandalore und so, das ist halt so richtig schön kitschiger Männerscheiß.
Daniel, ja, was waren deine Gedanken?
Season 3 war schon richtig toll. Also ich hatte auch tatsächlich mit der Folge, die ihr schon angesprochen hattet, auch so meine kleineren Problemchen, weil ich auch irgendwie zum Ende der Staffel bisschen was anderes erwartet hätte, glaube ich. Im Nachgang gefällt es mir aber richtig gut. Aber zum damaligen Zeitpunkt dachte ich dann auch jetzt, okay, was wollen die mir jetzt hier mit der Folge sagen? Im Nachgang weiß ich da voll viel zu schätzen. Gerade ich fand, das war so eine richtige lebendig gewordene Clone Wars Folge mit so einem Abenteuer auf so einem strangen Planet. Das hätte so genau in irgendeine Clone Wars Staffel reingepasst. Aber im ersten Moment fand ich es einfach deplatziert. Aber insgesamt muss ich sagen, die Staffel war schon richtig, richtig gut. Ich fand auch, ja, dass die Katie Sackhoff da als Bo-Katan zurückgeholt haben in der zweiten Staffel, war schon eins meiner Highlights damals. Und sie jetzt da quasi als zweite Hauptfigur neben Mando zu etablieren, war für mich, ja, also Faust aufs Auge. Das hat einfach perfekt gepasst. Und ich hoffe auch, dass wir in den kommenden Staffeln, der kommenden Staffel, was auch immer da noch kommt, noch einiges von ihr zu sehen bekommen. Und man muss da vielleicht aber auch zum Seherlebnis noch sagen, ich habe tatsächlich diese, was war es, die drittletzte Folge war das, mit Jack Black und Lizzo und so weiter. Mhm. Und die habe ich mit meinem Kumpel, mit dem Mirko, am ersten Abend, als wir auf der Star Wars Celebration angekommen sind. Also Mandalorian lief ja immer mittwochs und wir sind halt irgendwie morgens um 4 aus dem Haus, sind dann nach London geflogen, waren dann morgens in der Stadt, den Tag über irgendwie unterwegs. Tom und seine Familie sind erst am Donnerstag angereist, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte. Mhm. Und wir saßen dann mittwochs abends daheim, wollten gucken und in dem großen Wohnzimmer, in dem Apartment, da hatte der, war zwar ein großer Fernseher, aber der war so alt, dass die Disney Plus App da nicht funktioniert hat. Ich hatte dann in meinem Schlafzimmer so einen kleinen Fernseher und der war echt scheiße, aber er konnte Disney Plus abspielen. Aber ich bin halt wirklich, was so Fernseher angeht, also ich habe da so ein bisschen einen Knacks. Ich bin auch jemand, ich gehe zu Freunden zu besuchen, wenn der Fernseher von denen nicht richtig kalibriert ist oder irgendwas, dann setze ich mich da erstmal hin und schalte denen alles Mögliche wie True Motion und wie diese ganzen Verschlimmbesserungen heißen alle aus und stelle ihnen die Farben richtig ein und so. Und da musste ich da erstmal eine halbe Stunde an dem kleinen Fernseher rumspielen, bis ich so halbwegs ein gescheites Bild hatte. Und dann haben wir da wirklich auf so einem Mini-Fernseher mit einer echt schlechten Soundqualität mittwochs abends noch die Folge geguckt. Aber ich wollte es mir halt auch nicht aufheben, weil ich gedacht habe, ja komm, jetzt gehe ich auf die Star Wars Celebration, wo wahrscheinlich alle, die dort sind, die Folge schon gesehen haben. Dann werde ich vielleicht noch irgendwie gespoilert oder irgendwas. Deshalb musste ich die dann gucken. Und ich muss sagen, Glück für mich, weil ich war dann freitags auf dem Eröffnungspanel auf der Celebration und alle, die da auf dem Panel waren, haben so ein Armband bekommen beim Einlass und ich habe mich dann schon gewundert, für was ist dieses Armband, kann man da irgendwas damit machen? Und dann war es so, kurz bevor dieses Hauptpanel vorbei war, war dann so John Favreau.
Sein Cousin.
Genau. John Favreau, der Echte, war auf der Bühne und hat dann gemeint, hey Leute, alle, die ihr so ein Bändchen da am Arm habt, ihr dürft heute Abend um 19 Uhr wieder zurückkommen. Und wir durften dann auf Großbildleinwand schon freitagsabends war es dann genau, statt mittwochs, wo es eigentlich released wäre, freitagsabends, durften wir schon die vorletzte Folge von The Mandalorian gucken, die Folge mit den tragischen Ereignissen rund um Paz Vizsla, und das war für mich eh eine großartige Folge, allein das beeinflusst es so negativ im Positiven und wie dann ja, wie ich so das Gefühl hatte, ich weiß jetzt mehr wie alle anderen und am nächsten Tag auf der Celebration waren die ganzen Paz Vizsla T-Shirts, die waren so der Renner, dass sie mit dem Drucken nicht mehr nachgekommen sind und ich glaube, die Leute, die Folge nicht geguckt haben, wie zum Beispiel Tom, der war ja auf der Celebration und ich konnte ihm gar nicht sagen, warum diese T-Shirts da so der Renner sind, weil er hat die Folge halt nicht gesehen, weil er nicht auf dem Panel dabei war und das war dann...
Ihr kamt dann so raus, so, hey... Das war so geil.
Ja, wahrscheinlich habe ich nichts mehr anderes gesagt.
Ja, ich weiß nämlich noch die, nochmal kurz zurück, die Folge davor, die haben wir tatsächlich auf dem Handy in einem Pariser Hotel angeschaut. Also wir hatten es nicht besser mit der Jack Black-Folge.
Ey.
Aber
man quält sich ja dann trotzdem auch durch alles. Gell? Es ist ja scheißegal. Hauptsache, man kann es ja sehen. Ja, es ist ja wirklich so. Also ich muss sagen, die dritte Staffel, also sie hat mich sehr, sehr positiv überrascht in vielen Belangen. Es gab aber auch so das ein oder andere, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Also ich fand es großartig, dass wir wieder Giancarlo Esposito gesehen haben, als Moff Gideon, dass er wieder zurückgekehrt ist. Dass wir diesen Schattenrat gesehen haben, dass das erste Mal, oder nicht das erste Mal nicht, aber dass Thrawn jetzt nochmal gedroppt wurde als Name, und war Pallian auch wieder halt. So ein Ding. Pallian dabei, cool. Super. Wir haben auch diese Verbindung dann zu den Sequels dann gesehen, dass wir dann auch den Vater von General Hux gesehen haben. Auch lustig, dass der Schauspieler von Hux und der Schauspieler von Hux seinem Vater, dass das ja Brüder im echten Leben sind, finde ich auch unglaublich lustig. Aber ich habe diese Staffel schon im gesamten Bild trotzdem als was sehr Positives gesehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir am Ende so, man hätte mit die dritte Staffel auch einfach abschließen können und es gibt kein Mandalorianer mehr, also die Serie ist vorbei und es vielleicht gibt es dann irgendwie eine Serie, die heißt dann Bo-Katan oder sowas, aber Mando hätte da abschließen können, weil so wie das Ende geschnitten war, Es gab ja keinen Cliffhanger oder irgendwie, wobei man sich ja trotzdem die Frage stellt, was ist eigentlich mit Moff Gideon? Warum hatte er keinen Bart?
Ich wollte gerade sagen, die Schnurrbart-Theorie.
Die Bartfrage, genau. Ja. Also von da, oder was ich ein bisschen, also ein schöner Gag, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, war diese Nein ja, Geschichte. Also IG12 war schon lustig. Ich bin aber auch froh, dass sie IG12 abgeschafft haben. Also dass IG12 dann auch quasi zerstört wurde, weil ich glaube, das hätte ich keine vierte Staffel komplett durchgehalten. Also das wäre, glaube ich, nicht gut gekommen. Und aber hat einen schönen Auftritt gehabt, wie er dann Mando auch gerettet hat. Also war schon cool.
Ja, und was auch cool war, fand ich diese Weltraum-Szenen, oder? Mit dem Architans Cruiser und diese Szene, wo dann die TIE Interceptor irgendwie durch die Wolken auf Mandalore fliegen und parallel dazu kommt so die Gauntlet und kommt da hoch und ja, mit den Mandos an Bord und so. Das war schon sehr
cool. Das war schön.
Ja. Also produktionstechnisch haben sie sich da krass weiterentwickelt. Also man merkt schon deutlich, wenn man gerade jetzt so Mandalorian die erste Staffel guckt, also nicht, dass es schlecht ausgesehen hat, aber wenn man weiß, wie es produziert wurde, einfach mit diesem Volume, dann kann man schon erkennen, wie groß die Sets sind oder nicht sind. Und ich finde einfach, das entwickelt sich so in die richtige Richtung, dass alle in Anführungsstrichen Kritikpunkte, die viele Fans da haben am Volume, nach und nach so ausgebessert werden, dass man oft einfach auch mittlerweile, finde ich zumindest, nicht mehr sieht, wann es jetzt The Volume ist oder wann sie da echt on location sind. Da fand ich so witzig, dass ich habe da voll viele Kritikpunkte gelesen damals zu dieses Lager der Mandos, das in dieser Höhle an diesem Fluss da war, wo auch dann dieses große Schildkröten-Krokodil-Monster da rauskommt. Und da haben sich damals einige im Internet beschwert, dieses Volume, das sieht ja, man sieht ja so krass, wie klein dieses Ding ist. Und dann kam ja danach, wie bei vielen Disney-Plus-Serien, danach so eine Gallery raus, wo sie das Making-of zeigen. Und genau das haben sie gar nicht vor Volume gedreht, sondern die haben da in dem Backlot, also im Hinterhof des Studios, haben sie quasi einen riesen Sandhaufen und haben dieses Wüstending gebaut und dahinter einfach wie so Bauzäune aufgestellt mit blauen Vorhängen, dass sie dann digital erweitern können. Das heißt, das wurde on location gedreht und die Leute haben gemeint, das sieht ja aus, das Volume, ich sehe genau die Grenzen und genau das war es dann gar nicht. Also das finde ich ist aber eigentlich im Nachhinein meiner Meinung nach ein Kompliment, weil es gibt immer was zu kritisieren, aber es verschwimmt immer mehr, dass man gar nicht mehr sieht, jetzt wie es gemacht wurde. Und ich glaube, das geht in eine richtige Richtung, gerade in Bezug auf die kommenden Filme und andere Serien. Deshalb, das fand ich auch echt geil, die Produktionsqualität. Und die Ancelana fand ich geil, muss man noch erwähnen. Also die Babu-Freaks, für die nicht wissen, was Ancelana sind. Das war wirklich Hammer Grogu mit denen.
Ja, warum? Das war halt auch so ein schöner Gag. Das war auch ein süßer Gag, definitiv. Aber wir sind uns offenbar einig, dass Mando Season 3 an sich eine gute Season war. Also es hat ja auch viel negative Kritik irgendwie auch geprasselt, weil Storytelling an vielen Ecken und Enden nicht ausgearbeitet genug schien, sag ich mal. Wir haben gerade auch gesagt, bei The Bad Batch gab es auch Filler-Folgen. Man hat ja quasi zu Mando gesagt, es wäre quasi eine Filler-Staffel, weil sie also wenig passiert wäre, wobei gerade, das finde ich ja nicht, also gerade so diesen Aufstieg Mandalores wieder, und du hast es auch gesagt, hier am Ende dieser Staffel, wo sie dann alle in dieser großen Halle stehen und für Mandalore, für Mandalore, das war Gänsehaut pur, definitiv. Ja,
also ich finde, die Kritik ist jetzt nicht ganz unberechtigt, aber für jemanden, der die Mandos halt cool findet, hat die Staffel extrem viel hergegeben. Also alleine, dass sich die Loyalisten mit der Deathwatch, ich weiß nicht, wie sie jetzt in der Serie heißt, für mich sind das halt Deathwatch-Leute, da wieder so. Children of the Watch heißen sie, glaube ich, oder?
Wie auch immer. Ach, du hast recht, genau.
Recht. Und dass die sich dann wieder so vereinen zusammen und so. Und ich fand es auch lustig zu beobachten, während die Staffel lief, kam ja auch in verschiedenen Podcast-Folgenbesprechungen und so. Und alles, die Schmiedin ist bestimmt ein Verräter und so und was weiß ich. Und das zu beobachten, was dann wirklich passiert, das fand ich auch super. Und der Weg von Bo-Katan, dass sie dann irgendwie zur Größe findet, ganz ohne das Schwert und so. Und der epische Tod von Paz Whistler und die Rettung von seinem Sohn und so, also das waren alles so richtige Mando-Momente und das fand ich schon echt cool.
Ja, und du hast gerade das Dunkelschwert angesprochen. was ja jetzt nicht mehr existent ist. Das ist jetzt ja auch, das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, krass, das ist sowas wirklich Wichtiges für dieses gesamte Universum. Ich meine, wir kennen das Dunkelschwert seit Rebels und seitdem ist es ja irgendwie immer dieses Wahrzeichen dafür, dass Mandalore wieder zur alten Macht kommt. Also der das Schwert hat, der wird Mandalore anführen und plötzlich, jetzt ist es nicht mehr da. Und trotzdem ist irgendwie, haben auch ohne das geschafft, den nächsten Step zu fahren. Also großartige Staffel. Ich bin auf eine vierte Staffel gespannt. Auch hier, glaube ich, Bestätigung dafür haben wir noch nicht. Aber es wurde zumindest schon wieder dementiert, dass die vierte Staffel ein Film werden soll. Weil das gab es ja zwischendurch auch mal.
Da hatten wir es also hinter den Kulissen auch noch drüber im Vorgang von der News-Folge und ich habe dann auch gleich zu den anderen beiden noch gemeint. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer und ich war dann froh, dass wir irgendwie, ich glaube, am gleichen Abend, als wir hin und her geschrieben haben, kam dann auf einmal die Meldung, Mando Season 4 wird doch kein Film. Und ich bin mir da einfach relativ sicher, weil Jon Favreau hat ja auch schon vor längerer Zeit angekündigt, dass er die Drehbücher schon fertig hat. Und ich glaube, dass es da im nächsten Jahr vermutlich irgendwie im ersten Drittel des Jahres, könnte ich mir gut vorstellen, schon in die Produktion reingeht, weil die konnten da wahrscheinlich wegen dem Streik einfach nicht vorher anfangen. Und ich freue mich auch auf eine vierte Staffel, wann auch immer die dann kommen wird.
Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns sehr, glaube ich. Ja, etwas, was total an mir vorbeigegangen ist, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, war Young Jedi Adventures.
Naps!
Was?
Naps! Also Naps? An mir ist es nicht ganz vorbeigegangen. Dieser blaue Bär heißt, glaube ich, Naps, oder?
Ich kann es dir nicht sagen. Schauen wir mal. Ja. In der Blütezeit der Jedi, zur Zeit der Hohen Republik, erkunden junge Jedi die Wege der Macht und die Galaxis. Sie helfen schon früh Menschen und Kreaturen in Not. Also ich mache da kurz einen Start, weil das, was ich dazu sagen kann, ist, es sieht süß aus. Ich habe, glaube ich, die erste Folge ansatzweise gesehen, hab mich dann aber nicht mehr so irgendwie, ich hab den Start nicht gefunden. Einfach, ich muss es noch nachholen. Also werde ich auch noch nachholen. Aber irgendwie hat's mich halt nicht so gekriegt. Weil es auch, das ist ja etwas, was wir auch in alten Folgen schon gesagt haben, es ist ja doch für das wesentlich jüngere Publikum auch zugeschnitten. Also eher so für die Generation Kinder, die jetzt mit Star Wars groß werden sollen. Tom, du hast es offenbar gesehen oder zumindest Teile davon.
Ja, nee, ich habe nicht viel davon gesehen. Ich glaube, die ersten 4 oder 5 Folgen. Ich hatte natürlich am liebsten meine Kinder gepackt, von Fernseher gehockt und das sofort mit denen geschaut, aber die sind noch zu jung, um fernzusehen. Deswegen warte ich noch ein paar Jahre, bis ich das dann mit denen schauen kann. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist es ist sehr kindgerecht und ist halt ganz nettes Star Wars für kleine Jungs und Mädels. Mhm. Und so wie man sich halt so eine Kinderserie vorstellt, glaube ich. Ich habe da jetzt halt nicht den Megaplan davon, aber es ist immer ein bisschen Moral mit drin und die Bösen sind eigentlich gar nicht so wirklich böse, habe ich immer den Eindruck. Es ist eher so ein bisschen Konkurrenzkampf und haha, und wir helfen uns gegenseitig und Yoda ist mal da und so läuft es halt. Aber ich fand es echt, echt nett und die haben halt so einen blauen Bären-Jedi, ja, das ist halt super zugeschnitten auf Kinder. Also da sieht man direkt das Merchandise-Cash, was Disney damit abgreifen will.
Die Cash-Cow muss gemolken werden.
Genau. Ja, aber es gab auch ein Lego-Set oder gibt ein Lego-Set dazu, glaube ich, mit einem ganz einzigartigen Yoda-Männchen. Wie auch immer. Also ist ganz nett. Ich werde mir es sicher irgendwann mal anschauen.
Ich habe es schon mal erwähnt in der Community-Feedback-Folge, als wir gefragt wurden, was so der Einstiegstipp ist für Kinder. Und ich habe, ich glaube, 3 oder 4 Folgen davon habe ich geguckt. Und ich fand es eigentlich auch, süß, niedlich, knuffig, schön für Kinder. Eine schöne Moral immer am Ende jeder Story. Dann sind die Abenteuer, ich weiß gar nicht mehr genau, eine Folge geht 20 Minuten und es sind aber 2 Geschichten oder so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es so typisch halt wie viele Kinderserien, einfach so eine ganz kurze, knappe Erzählung immer. Aber ich glaube, wäre ich ein kleiner Junge noch, würde ich es auch lieben. Und ihr habt den Malik ja jetzt auch kennengelernt auf der Comic-Con. Das ist
du
der
bist ein fünfjährige. Junge, also das redest ja. du da.
ja. Der fünfjährige Sohn von meinem Kumpel und der liebt es auch. Also er liebt es nicht so sehr wie Pokémon, aber ich weiß, dass er bisher immer mit seinem Papa die Folgen geguckt hat, sobald es rauskam auf Disney Plus. Und ja, also schön, dass es das auf jeden Fall gibt.
Ja, also was mir jetzt einfach nur dazu noch einfällt, ist, was ich ja sehr schön finde, ist, dass sie mit der Serie ja die High Republic Era beginnen, in einem, zumindest in bewegten Bildern, so heißt es ja, glaube ich, im Fachjargon. Das ist ja der erste Step, dass man vielleicht auch die High Republic nochmal mehr auch irgendwie mit reinbringt. Ich bin sehr gespannt, wie es sich da auch weiterentwickelt. Wir wissen von The Acolyte, was irgendwann auch kommen soll. Und vielleicht kommt ja dann doch nochmal irgendwas. Vielleicht wird ja auch aus Young Jedi Adventures irgendwie sowas wie Adult Jedi Adventures und wir kriegen irgendwie
Old
mal
Jedi Adventures.
ja, genau.
Rückstock.
genau. Und dann sehen wir eigentlich nur noch Yoda wahrscheinlich. Der Einzige, der alle überlebt hat.
Aber da frage ich mich auch, also ich meine, die High Republic, die Buchreihe, die ist ja sehr prägend dafür. Was wollen sie da groß bringen an Filmmaterial? Also wollen sie dann die Bücher verfilmen oder wie stellt ihr euch das vor? Oder was habt ihr da für eine Idee? Ich stelle es mir recht schwierig vor. Also ich meine, das Buchpublikum kriegst du schon zum Fernsehen, ne? Aber das Fernsehpublikum unbedingt zu den Büchern zu kriegen, ist, glaube ich, schwierig. Und ja, das hat ja eine stringente, treibende Handlung. Also wenn, dann müsste man vielleicht irgendwas machen, was vor den Büchern spielt, oder? So könnte ich es mir vorstellen,
ja,
dass sie da ansetzen.
Ja, das keine Ahnung. Also das wird schon eine spannende Nummer werden, weil du sagst, ist ja ganz richtig, also The High Republic, die Buchserie, wir sind aktuell in, also zumindest auch in Amerika, in der dritten
Phase
Welle.
Phase 3, ja.
Genau, der dritten Phase. Und da jetzt irgendwie komplett was gänzlich so zu bauen, dass irgendwie sich nicht überschneidet oder nur ganz, ganz wenig und ohne, dass man irgendwie den Buchkanon da jetzt irgendwie kaputt macht, könnte interessant werden. Ich bin gespannt, ob da was passiert.
Ja, weil wenn sie das jetzt so machen, wie sie es gewohnt sind, nämlich, dass sie halt einfach drehen, was sie wollen und dann passt es halt nicht zu den Büchern, also scheiß drauf, so dann, das fände ich halt dann richtig blöd. Ne? Also
Vielleicht ist Young Jedi Adventures die Origin Story von vom Bösewicht von The Acolyte und es ist Nubs ist der Big Bad in The Acolyte.
Boah, das wäre lustig und dann wird er aber zum dunklen Lord der Sith und wird ist nicht mehr blau, sondern rot.
Und ist dann der Meister von Jar Jar Binks.
Ja, genau, Darth Nubs. Der Meister von Charger.
Naps. Kurzes Kino. Aber ihr hört, wir sind bei Young Jedi Adventures nicht alle irgendwie tief im Thema drin, aber es war schön, dass es was gibt für die junge Generation an Star Wars-Guckern. Lasst uns doch gerne mal euer Feedback da, wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr sagt, hey, es ist super gewesen oder es hat den Kids Spaß gemacht und vielleicht auch einfach eure Empfehlung, wenn ihr sagt, versucht's mal bis Folge 5 ab, dann wird's gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen diese Serie hat, aber auf jeden Fall, ich werde es mir trotzdem nochmal angucken. Einfach nur, weil es doch sein muss, denke ich. Ja, dann gab es relativ zeitgleich, also ich glaube, es gab ein bisschen Überschneidung, die zweite Staffel der Serie Star Wars Visions. 9 nicht-kanonische Star-Wars-Geschichten von 9 verschiedenen Animationsschmieden aus aller Welt erzählen keine Geschichten weiter, sondern ganz neue. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Tom, bist du da tiefer drin, so auch als jemand, der sich auch so mit dem, du bist ja dann eher so in der Kultur mit drin, nicht unbedingt in dem Animationsbereich.
Also ich habe die Serie auf jeden Fall gesehen und ich finde die Idee generell grandios. Also Visions fand ich immer schon sehr cool und Ronin, die erste Folge, die es jemals gab von Visions, die hat mich ja total weggeblasen. Bin auch ein riesen Fan von dem Buch und den Comics und so. Und die zweite Staffel war auch wieder sehr cool. Also die erzählt halt wieder ganz eigenständige Geschichten, so im ja, nicht im What-If-Bereich, sondern es ist wirklich ganz was Eigenes. Also die nehmen halt einfach Star Wars-Versatzstücke und bauen da eigene Stories und die können teilweise auch krass düster sein und sehr bedeutungsschwanger, aber es gibt auch ja ganz, ganz leichte, seichte, nette Stories, die, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, die Macher von Wallace und Gromit haben jetzt in der zweiten Staffel eine Folge gemacht.
Ja, stimmt.
Also sowas gibt's da auch und ich schätze Visions sehr, also es ist richtig cool, die Serie. Hat mir sehr gut gefallen, auch wieder die zweite Staffel.
Daniel, wie war's bei dir?
Ja, ich fand die zweite Staffel auch ziemlich cool, also ich musste tatsächlich im Vorfeld ein bisschen überlegen, weil komischerweise ist mir die erste Staffel deutlich prägnanter noch im Kopf. Liegt vielleicht irgendwie daran, dass ich sehr großer Anime-Fan bin und die erste Staffel auch tatsächlich schon mehrfach geguckt habe, einfach weil ich mich sehr für Animes im Allgemeinen begeistere. Also ich habe die auch auf Japanisch geguckt, die erste Staffel, weil ich einfach ja Animes auf Japanisch sehr, sehr liebe. Die zweite Staffel war aber auch großartig. Also da waren so viele tolle Studios dort und ich finde es halt einfach immer cool, einfach, dass es tatsächlich nicht kanonisch ist, dass sie da einfach zu bestimmten Machern sagen, hier, nehmt Star Wars, macht damit, was ihr wollt und erzählt einfach irgendwie eine geile Geschichte. Und alleine so Dinge wie, dass zum Beispiel das Studio Aardman, die ja Shaun das Schaf gemacht haben, dass die eine Star Wars-Geschichte erzählen. Wer hätte denn sowas jemals gedacht, dass es was Offizielles ist? Also allein das war so ein kleines Highlight für mich. Und ja, gab auch viele witzige so kleine Easter Eggs in den Folgen immer. Es gab in der einen Folge zum Beispiel eine Szene auf so einem Marktplatz. Da wurde tatsächlich, weil es wurde ja nie wirklich erklärt, wie Maz Kanata in Episode 7 an Lukes Lichtschwert kommt. Und man sieht da an einer Stelle im Hintergrund, wie Maz Kanata so im Hintergrund auf so einem Basar einmal mit der Hand in den Basar greift und da ist das Lichtschwert von Luke ausgestellt und sie schnappt es sich und es war dann quasi so mit einem Augenzwinkern eine Erklärung, woher sie das Lichtschwert hatte. Allein solche Dinge feiere ich dann einfach immer ziemlich ab und ja, aber animationstechnisch wirklich, wirklich toll und ich muss mir die Staffel definitiv auch nochmal angucken und ja, tolle Sache, Visions.
Ja, das Besondere hier ist ja bei Visions, dass in der ersten Staffel waren es ja nur asiatische Animationsstudios, die das gedreht haben. Jetzt, das hast du gerade schon gesagt, das Studio Aardman aus Großbritannien, aber auch ein spanisches Studio war dabei, El Guri oder auch aus Irland, das Cartoon Limousine. Also da ist quasi wirklich weltweit sind da Animationsstudios angefragt worden, die sich daran gesetzt haben. Wobei ich aber auch zugeben muss, diese Staffel ist mir auch wesentlich weniger im Kopf geblieben als noch die erste. Und in der ersten, also die erste Folge ist, also heißt ja quasi im Englischen ist es ja Ronin, hier heißt es ja das Duell im Deutschen. Aber in der ersten Staffel ist mir doch eher noch Tatooine Rhapsody im Kopf geblieben, weil das war die zweite Folge, das war die mit dieser Band. Mhm. Und die fand ich auch irgendwie, ich fand das echt gut, vor allem, dass sie halt diesen Song in jede Landessprache oder übersetzt haben. Das fand ich habe mich echt einen ganzen Tag hingesetzt, also das ist einen ganzen Tag, also so viele Sprachen sind es jetzt nicht, aber ich habe mich echt eine ganze Zeit hingesetzt und habe mir den Song auf jeder Sprache mal angehört. Das ist echt spannend. Also finde ich eine coole Geschichte und ich bin gespannt, ob wir auch eine dritte Staffel von Visions bekommen werden. Ich glaube, es war auf jeden Fall nicht wenig erfolgreich. Also von daher ist eine dritte Staffel mit Sicherheit möglich. Mal gucken, welche Animationsstudios dann kommen.
Ich glaube, das kommt schon super gut an und es gibt ja auch einen Manga. Hast du den zufällig gelesen oder habt ihr den gelesen?
Ich habe ihn hier. Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich ihn leider nach der Comic-Con noch nicht in die Hand nehmen konnte.
Ja, habe ich auch nicht geschafft. Ich habe mir den da auch gekauft am Panini-Stand, aber habe ihn jetzt einfach vergessen in der Zwischenzeit. Aber ich lese den noch. Bin mal gespannt, ob das irgendwo drauf aufbaut oder ob das jetzt wieder ganz eigenständige Geschichten sind.
Klärt mich mal auf, wollte gerade sagen, was ist denn der Manga, auf welche Geschichte Visions bezieht sich der denn? Ich habe da leider gerade gar keinen Einblick.
Das weiß ich auch nicht, er heißt nur
Visions. der heißt halt Visions, ja. Also okay. Es ist, das, was es gibt, ist das Buch Ronin heißt es, das ist von Plan Vallée erschienen im laufenden Jahr. Das bezieht sich auf diese das erzählt quasi auch das Grundgerüst der ersten Folge der ersten Staffel.
Das erste Kapitel da, ja.
Genau. Aber den Manga habe ich jetzt auch noch nicht wirklich angeschaut. Aber da können wir ja vielleicht mal in der nächsten Folge drüber sprechen, Tom, wenn wir uns das dann beide angeschaut haben, dann können wir Daniel mal ins Boot holen.
Mach mal.
Dann holen wir dich ab.
Wir sollten auch was zu Ronin machen. Das Buch ist so grandios. Also, das ist mit das Beste, was aus Star Wars jemals entstanden ist. Ohne Witz.
Ja, das ist schön, weil wir da so komplett unterschiedlicher Meinung sind. Weil ich, also, das, ganz kurz, damit wir euch jetzt abholen, liebe Zuhörenden. Ronin ist ein Buch, was sich was sehr, sehr viel im asiatischen Kulturkreis sich aufhält. Das heißt, das ist Star Wars nur also angelehnt an Star Wars. Es nimmt sich halt Dinge aus Star Wars raus, wie zum Beispiel eine Lichtschwerttechnologie oder auch Droiden, aber es erzählt halt keine klassische Star Wars Geschichte, wie wir sie kennen. Und deshalb war es für mich als jemand, der mit der Mythologie und mit der Geschichte Japans oder auch wenn es Samurai oder Ronin auch, halt ja. geht, ja, da kann ich, also ich finde das zwar cool, aber ich kann damit nicht so viel anfangen wie jetzt Tom. Deshalb habe ich dem Ganzen, ich glaube, 2,5 Sterne gegeben, weil es mich nicht so abgeholt hat, wie ich es mir erhofft hatte.
Ja, also das, dann, wenn man ein bisschen affin für japanische Kultur und so Sachen ist, dann ist das Buch eine totale Offenbarung, weil das bezieht sich halt sehr auf die Kultur der Samurai, aber auch auf Shintoismus und oder Shinto, nicht Shintoismus, aber auch buddhistische Elemente sind da drin und dieses ganze feudale System wird da aufgegriffen und entführt einen so ein bisschen in die japanische Mythologie, aber halt mit Star Wars versetzt und das hat mir extrem gut gefallen. Also man fühlt sich irgendwie so zu Hause, weil es halt Star Wars ist, aber es ist halt trotzdem was komplett anderes. Aber wir schweifen ab.
Ja, also wenn euch das interessiert, liebe Zuhörende, dann gebt uns doch auch mal hier ein Feedback zu. Vielleicht machen wir dann mal dazu eine Folge. Und falls ihr jetzt bei mir im Hintergrund das irgendwie Rauschen hört zwischendrin, hier geht gerade in Mittelhessen die Welt unter. Es ist schon den ganzen Tag sehr stark am Stürmen, aber jetzt gerade wird es schlimmer. Also falls ihr mal irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, stört euch bitte nicht dran.
Ja, hoffen wir mal, du wirst nicht weggespült, weil du musst ja die Folge noch fertig
schreiben. Ich muss ja noch irgendwas machen mit der Folge, genau. Genau. Ja, und das Serienjahr schließt ab mit der wohl die mit dem größten Hype versehenen Serie, zumindest 2023 kann man sagen, und zwar Ahsoka Staffel 1. Die ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker versucht, einen Weg in eine neue Galaxie zu finden, um dort eine große imperiale Bedrohung auszuschalten. Großadmiral Thrawn. Ihre ehemalige Schülerin Sabine will ihren Freund Ezra retten und mehr oder weniger gemeinsam begeben sie sich nicht nur auf die Reise nach Peridia, sondern auch zu einem neuen eigenen Mittelpunkt. So oder so ähnlich könnte man diese Staffel zusammenfassen. Ja, Ahsoka, Daniel. Wie hast du Ahsoka erlebt? Wir haben ja 3 Folgen dazu gemacht. Also wer es ganz im Detail hören will, kann sich die 3 Folgen mal anhören. Aber kurz zusammengefasst, wie hast du Ahsoka erlebt?
Ja, die Kurzfassung war, wie du schon beschrieben hast, ein unglaublicher Hype. Eigentlich seit Ahsoka damals in The Mandalorian ihren ersten Live-Action-Auftritt in Form von Rosario Dawson hatte, war ich wirklich Feuer und Flamme für diese Serie. Dann hat noch die Star Wars Celebration wirklich ihren Teil dazu beigetragen, wo ja auch dann irgendwie hinter verschlossenen Türen nochmal so ein Extended Trailer gezeigt wurde, wo man Thrawn schon mal sehen konnte, dann Rosario Dawson live vor Ort, da kann Tom vielleicht auch nochmal was erzählen, beziehungsweise hat er auch schon mal erwähnt. Die ist einfach so eine sympathische Person und irgendwie so der gesamte Cast von Ahsoka, also man hat, als sie auf der Bühne waren, einfach so förmlich so eine Familiendynamik, Freunde, die zusammenarbeiten, dann angeführt von Dave Filoni, der wirklich so ein Leuchten in den Augen hat, jedes Mal, wenn er über sein Baby Ahsoka da spricht. Und das hat einfach für mich ja so eine richtig unglaubliche Vorfreude. Ich habe wirklich fast die Tage gezählt, bis die Serie gestartet ist. Und sie hat mich dann tatsächlich nicht enttäuscht. Sie war definitiv anders wie erwartet. Und ich hatte ja auch so ein paar Punkte, wo ich ein bisschen kämpfen musste oder ein bisschen mich mit arrangieren, aber ich finde, das gehört bei Star Wars ja irgendwie auch immer dazu. Und gerade jetzt so mit knapp, was ist jetzt, 2 Monaten Abstand, ich habe jetzt seitdem wir die Folgenbesprechung damals gemacht haben, auch wirklich nicht mehr in Ahsoka reingeguckt, aber jetzt hat es sich so bei mir gesetzt und ich hatte viele Gedanken noch über die Serie und ich freue mich jetzt wirklich riesig drüber, die vielleicht auch über die Weihnachtstage oder irgendwie über den Winter noch mir an einem Sonntag mal die Serie am Stück nochmal reinzuziehen. Ja, also ich bin unterm Strich, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und freue mich, wenn es dann irgendwann weitergeht.
Das ist so Tom. Schön, dass du noch Zeit zum Binge-Watchen hast an Sonntagen.
Schafft ihr Kinder an, haben sie gesagt. Damit alles besser, haben sie gesagt. Was können wir nicht
Rente,
mehr bingen?
Haben sie gesagt. Die kümmern sich um dich, wenn du alt bist, haben sie gesagt.
Na gut, das können wir ja nicht sagen, ob das nicht so ist.
Das ja, das wird schon passen. Ja. Nein, Daniel hat sicher irgendwann auch Kinder und dann lache ich ihn aus, weil meine schon in der Schule sind. So. Ahsoka, mega cool, hat mich aus ähnlichen Gründen, warum ich Ronin gut finde, so begeistert auch, weil halt da auch wieder so viele ja, Zitate an nicht nur die japanische Kultur, sondern auch an Akira Kurosawa und was weiß ich, wen noch alles drin stecken. Und ja, Ahsoka hat mich neugierig zurückgelassen, sehr hoffnungsvoll zurückgelassen, dass sich in Star Wars jetzt was Großes tut, weil ich denke, das Ende von der ersten Staffel hat sehr viel Potenzial, Star Wars aus einem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Hamsterrad zu holen, aber dass es mal um was anderes geht, als immer Jedi gegen Sith und Palpatine vielleicht noch irgendwo mittendrin. Ja. Und da hege ich sehr große Hoffnungen, dass wir da was sehr Spannendes entdecken. Und ja, wie es mit Thrawn weitergeht, ist natürlich eine große Frage, die mich interessiert. Wie wird sich Ahsoka weiterentwickeln als Ahsoka the White und auch Baylan Skoll, auch wenn der Schauspieler jetzt nicht mehr unter uns weilt. Ich denke, das kriegen die noch irgendwie gut hin alles und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht und ja, hat mich echt gut abgeholt und sehr begeistert, die Serie. Ja. Klar, hier und da gab es ein paar Stolperer oder so, was jetzt dann nicht so ganz rund war. Aber man verzeiht das Star Wars natürlich und es ist sehr cool. Und ja, eine Sache ist gar nicht erwähnt, die Ghost Crew und so. Wir haben natürlich jetzt unsere Lieblingscharaktere aus Rebels alle mal in Live-Action gesehen. Und ich fand, auch wenn ich am Anfang etwas skeptisch war, auch mit Hera und so, weil sie halt nicht ganz so aussieht wie die Hera aus der Animationsserie, aber ich habe mich da so schnell dran gewöhnt an sie und die verkörpert Hera super, die Mary Elizabeth Winstead und auch die anderen Schauspieler ganz toll mit Jason Syndulla und so. Hu Yang, einfach cool. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir da einfach noch, ich weiß auch nicht, ich bin generell einfach hoffnungsvoll gegenüber dieser Serie, die ist klasse.
Ich würde gerne eine Anmerkung noch sagen, Dennis, das hast du, glaube ich, erwähnt in einer unserer Folgenbesprechungen, war vielleicht sogar die letzte, und das hat sich bei mir sehr positiv so einen positiven Eindruck hinterlassen, weil du hattest da vollkommen recht, und zwar, dass die ganzen Serien von Dave Filoni sich auch immer gesteigert haben, und das ist, da gehe ich voll mit, also ich fand, Rebels wurde von Staffel zu Staffel besser, Clone Wars schon wurde von Staffel zu Staffel besser, auch jetzt mit Bad Batch, auch wenn da Filoni gar nicht so stark involviert war, aber die ganzen Serien haben immer sich stetig verbessert und sind gewachsen, und Ahsoka hat ist ein richtig gutes Fundament geliefert, und wenn Filoni es jetzt hier wieder auch hinbekommt, dass er einfach mit der zweiten Staffel da nochmal einen draufsetzt, dann bin ich da komplett happy mit, und ich bin da allein deswegen sehr hoffnungsvoll, weil ich da einfach das Vertrauen irgendwo in ihn habe.
Ja, also Ahsoka ist so eine Serie, ich war ultra gehypt, ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut, wie im Grunde ja jeder Star Wars Fan, der oder jeder Clone Wars, jeder Rebels-Fan, jeder, der Ahsoka halt auch hat aufwachsen sehen. Wir haben eine ganze Folge Ahsoka gewidmet in unserer Road to Ahsoka-Folge. Die erste Folge hier nach unserer Kennenlernen-Episode. Und das machen wir auch nicht ohne Grund. Und deshalb war Ahsoka für, glaube ich, für uns alle einfach ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein der Star Wars-Geschichte. Und ja, es gab auch hier, ihr habt es auch gerade angesprochen, es gab auch hier Stolpersteine, es gab hier ein paar Punkte, die vielleicht einfach nicht so perfekt waren. Aber ich glaube, das ist etwas, das man auch einer Serie verzeihen kann. Mir hat diese Serie unglaublich viel gebracht, weil sie natürlich diese neue Galaxie aufgemacht hat, diese Reise nach Peridia, was natürlich ein Thema ist, was unglaublich gut ist. Wir haben die Nachtschwestern wieder. Also das ist ja auch ein Thema. Diese Schwestern der Nacht, die plötzlich da sind, die Hexen von Dathomir, kommen auch wieder zurück nach dem Genozid in der Clone Wars Serie, wo fast alle ausgerottet worden sind. Ich betone fast alle. Wer da mehr wissen will, kann mal in die aktuelle Folge von dem Star Wars Who's Who reinhören. Es ist released worden am 21.12. Also könnt ihr gerne mal reinhören. Es gibt nämlich ein paar mehr als die, die wir kennen. Also wir kennen ja aktuell 3 Überlebende dieses Genozids. Aber was diese Serie auch sehr, sehr gut gemacht hat, ist natürlich jetzt neben na Rosario Dawson, neben Mary Elizabeth Winstead oder Natasha Lou Bordiso, fand ich auch, Tom, du hast gerade Ray Stevenson angesprochen als Baden Skoll. Großartiger Darsteller, leider verstorben. Es wird sehr spannend werden, wie seine Rolle weitergeführt wird. Aber auch die Ivana Sagno als Shin Hati. Ach du Schande, ist diese Frau cool. Also das ist so eine, also da hat die Serie viel richtig gemacht, weil sie viele bekannte Themen genommen hat, Thrawn, die Ghost Crew, aber auch doch ein paar neue mit reingebracht hat. Und ich bin wirklich echt positiv und ich hoffe, dass wir ganz bald einfach erfahren, ich meine, eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt, so 100%ig, also nicht offiziell von Lucasfilm, aber es wäre echt dumm, wenn sie es nicht machen würden.
Ich glaube, ja, alleine schon jetzt Dave Filoni in neuer führender Kreativrolle, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass seine erste Amtshandlung ist, dass er seine eigene Ahsoka, zweite Season nein, kennt.
Stimmt, das wäre auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, honestly. Ja. Ja, aber auch Hayden Christensen, den wir gesehen haben in seiner Rolle als Anakin Skywalker. Wow. Also diese Serie hat sehr, sehr viel richtig gemacht und diese Serie hat auch den einen oder anderen Punkt gehabt. Das Ende war sehr abrupt. Das haben wir, glaube ich, auch alle festgestellt bei der Besprechung, dass so diese letzten 2-3 Folgen so holterdiepolter gingen und plötzlich war halt Thrawn wieder in der richtigen Galaxie oder in der uns bekannten Galaxie und wir haben eine Sabine und eine Ahsoka, die zurückgeblieben sind. Ezra trifft auf Hera und irgendwie ist irgendwie cool, aber irgendwie auch so nicht, weil wir einfach noch gar nicht wissen, was jetzt passiert. Dann haben wir auch diese Mortis-Götter, das Thema hatten wir auch schon angesprochen gehabt. Daniel, du hattest das in einer, in der Serienbesprechung oder Folgenbesprechung der ersten Folgen hast du das ja quasi in einem epochalen Monolog. Hast du ja quasi schon wirklich detailliert aufgeschlüsselt, wie das zustande kommen könnte oder was das eventuell miteinander zu tun haben könnte. Und ja, ich freue mich wirklich auf eine zweite Staffel. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie so ein blinder Star Wars Fan bin, weil ich meine, wenn ich ein blinder Star Wars Fan wäre, hätte ich wahrscheinlich Young Jedi Adventures und auch Visions so gesehen, wie ich alles andere gesehen habe, und zwar doppelt und dreifach gefühlt. Und das habe ich bei Ahsoka auch nicht gemacht. Ich habe Ahsoka einmal gesehen. Ich habe einzelne Folgen 2-3 Mal gesehen, um auch im O-Ton das Ganze nochmal zu hören. Aber wirklich so, Ich habe die Staffel abgeschlossen, habe dann für mich einfach sacken lassen. Und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich könnte es mir jetzt nochmal angucken, einfach nochmal mit einem ganz anderen Blick auf das Ganze. Ja, und Ahsoka, also ich hoffe wirklich, dass Dave Filoni hier in seiner neuen Rolle das Ding so weiterführt, quasi den Ball nach Hause bringt und dann wir eine richtig geile Staffel haben. Jetzt mal ganz blöd gesagt, also eine zweite Staffel ist realistisch. Glaubt ihr an eventuell noch mehr Staffeln? Also jetzt mal rein aus dem Storytelling, was wir jetzt gesehen haben, werden wir vielleicht eine dritte und eine vierte Staffel haben oder ist dann auch irgendwie nach der zweiten Schluss eurer Meinung nach? Einfach nur mal so ein Bauchgefühl.
Glaub nicht. Also ich glaube, sie könnten da schon noch mehr draus machen. Ich glaube, jetzt wird es erstmal drum gehen, was Thrawn so treibt und ja, wie es halt mit Ahsoka dann weitergeht und was sie für eine Rolle einnimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es abgeschlossen wird, aber halt es dann doch eher für wahrscheinlicher, dass es eine dritte Staffel gibt.
Ja, ich glaube, es ist schwer einzuschätzen, weil es sind ja ein Faktor ist immer die kreativen Entscheidungen und ein Faktor ist halt einfach, was macht besonders viel Umsatz. Gleichzeitig habe ich halt einfach auch die Hoffnung, jetzt eben mit Dave Filoni in so einer Führungsrolle, dass die nicht auf Teufel komm raus Mandalorian Staffel 4, 5, 6, 7, 8 machen, nur weil irgendjemand sagt, macht das mal. Weil ich glaube, das hängt auch viel ab, zum Beispiel von Jon Favreau, der ja, so wie eben Dave Filoni das Mastermind hinter Ahsoka ist, ist schon Jon Favreau mit die treibende Kraft hinter The Mandalorian. Auch wenn Dave Filoni da viel mit zu tun hat, ist es schon so, gerade jetzt irgendwie jetzt die abgelaufene Staffel, war bis auf eine Folge, waren ja alle Drehbücher komplett aus der Hand von Jon Favreau. Und so wie er über die vierte Staffel gesprochen hat, glaube ich, dass das auch dann so sein wird. Und da bin ich halt mal gespannt, ob er selbst dann irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht auch mal fertig mit Star Wars, weil Jon Favreau ist ja jetzt keiner wie Dave Filoni, der nur aus Lucasfilm Star Wars Riege kommt, sondern der hat ja auch noch viele andere Sachen gemacht. Und wer weiß, ob der nicht vielleicht auch mal irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, fast 10 Jahre Star Wars gemacht, jetzt wird es bei mir auch mal wieder Zeit für was anderes. Und ich hoffe einfach so, dass die ganzen Leute, die das entscheiden, lieber sagen, okay, wir starten irgendwann eine neue Serie und dass Mandalorian dann, wenn es halt auch einfach auserzählt ist oder Ahsoka oder was auch immer, dass sie einfach zu einem Ende finden und es nicht wie Kaugummi da endlos lang ziehen. Aber ich glaube, ein paar Jahre werden wir das schon noch haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, es wurden ja immer noch keine Daten genannt, aber wenn wir davon ausgehen, dass der Dave Filoni-Film der Abschluss des Mandoverse wird und der Film vielleicht irgendwie, ich sag mal, ich glaube frühestens 2027 wird der kommen, wenn 26 der Rey-Film kommt, dann ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, nächstes Jahr drehen sie Mando Staffel 4, dann irgendwann danach Ahsoka Staffel 2 und ich glaube, dann könnte es auch schon ganz stark in Richtung Film gehen und dann ist halt die Frage, ist der Film tatsächlich der Abschluss oder nur der Abschluss von einem Kapitel und es geht doch noch weiter?
Das Abschluss vom Mandoverse Phase 1.
Genau. Da kommt das Mando Multiverse.
Genau. Das wird dann genauso wie bei Marvel werden. Aber ich, nee, wobei das hoffe ich nicht. Das es muss nicht inflationär werden.
Nee, das
hoffe ich auch wie nicht. Waren denn jetzt so die. Ja, eure, oder was habt ihr für eine Resonanz noch gespürt bei Ahsoka? Am Anfang war es ja so ein bisschen skeptisch und man hat oft so Stimmen gehört, okay, ich blicke überhaupt nicht durch, ich werfe jetzt das Handtuch und schaue mir erstmal Clone Wars und Rebels an, 2 Jahre lang, bevor ich dann überhaupt kapiere, wer die Leute da in Ahsoka alle sind. Aber was habt ihr da noch so mitbekommen von den Leuten oder hat das denen gefallen?
Also das, was ich so wahrgenommen habe, so aus, ich sag mal, aus meiner Bubble raus, da waren viele, die sehr positiv der Serie entgegengetreten sind, gesagt haben, okay, ja, ich schaue es mir mal an. Es gab auch viele drunter, die weder Clone Wars noch Rebels gesehen haben. Für die ist es natürlich einfach schwer gewesen. Das ist auch einfach, also das ist eine Serie, da brauchst du ein gewisses Grundwissen, damit du zumindest direkt durchsteigen kannst. Du kannst es dir auch so anschauen, es ist ein schönes Star Wars, aber ohne das Grundwissen war es halt für viele dann doch ein bisschen schwer. Aber so, was ich jetzt im Nachgang gehört habe, ich meine, jetzt wirklich nur aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, war es dann trotzdem doch sehr positiv. Also es wurde sehr, sehr gut angenommen. Also ich denke, viele werden jetzt wahrscheinlich auch einfach die Gunst der Stunde genutzt haben und sich dann sowas wie Rebels und Clone Wars nochmal nachträglich angeschaut haben. Oder unsere Road to Ahsoka-Folge gehört haben, wo ja eigentlich alles mit drin war, was zumindest Ahsoka halt geht.
Ja, bei mir war es irgendwie ähnlich. Also aus dem näheren Umfeld, privat Leute, die ich kenne, die Star Wars gucken und so, da hat schon, also kam es durchaus positiv an. Ich habe so das Gefühl, die Kritiker, die immer hart am Kritisieren sind, die haben auch das wieder zerrissen, ähnlich wie auch Mando Staffel 3, wo ich auch nach wie vor nicht nachvollziehen kann, wie man das so zerreißen kann. Und ich sage halt immer wieder, ja, beide Serien haben ihre Kritikpunkte, manche schon von Anfang an. Also bei Mandalorian schwingen ja viele Punkte, so dieses kurze Erzählen, dass manchmal das Ende zu abrupt kommt. Das sehe ich schon auch bei Ahsoka, dass am Anfang die Serie relativ langsam in Fahrt kommt, am Ende es dann doch recht schnell ist. Aber das ist für mich dann immer auch so unterm Strich. Ich glaube, die Serien haben alle das Herz am richtigen Fleck und das ist das, was am Ende des Tages wichtig ist. Und ich glaube, die Leute, die auf Star Wars oder die bei Star Wars die gleichen Maßstäbe ansetzen wie ich, ähnlich wie jetzt auch ihr seid, die haben alle so gesagt, hey, unterm Strich war das durchaus positiv und wir freuen uns auf viel mehr, was da noch kommt. Also ich glaube, ja. Aber insgesamt ist es echt immer schwer einzuschätzen, weil wir hatten es ja auch in der Community-Folge drüber über so negatives Feedback. Es ist halt immer, wenn man unter diverse YouTube-Kanäle Kommentare guckt, dann hat man manchmal das Gefühl, alles, was bei Star Wars rauskommt, ist der größte Mist, den es überhaupt nur gibt. Und es ist halt so schwer abzuschätzen, ob das in der Realität tatsächlich so ist oder ist es 50-50, ist es ganz anders in unserer Wahrnehmung, nur so schwer zu sagen, aber zumindest kam es besser an, wie viele Episode 8 fanden, hatte ich das Gefühl. Also würde ich es dann schon mal als positiv einstufen. Genau.
Was sind denn deine Erfahrungen, Tom? Hast du da noch irgendwas gehört?
Ja, eben manche Leute haben gesagt, okay, ich muss mir jetzt erstmal Rebels reinziehen und so, weil sie einfach selber den Anspruch hatten, das zu verstehen, was da passiert. Ja. Und ich habe aber auch ein, zwei Leute oder ein, zwei Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, check ich jetzt nicht, aber geile Lichtschwerter. Und
ja,
gut choreografiert und so, und es war ja auch, steckte wirklich viel drin, auch viel Sehenswertes, ne? Die Ghosts hat man gesehen und die Wale, und das sind ja durchaus auch beeindruckende Szenen, die da passieren. Und manche Kritikpunkte, die von Fans so angekreidet worden sind, also zum Beispiel die letzte Folge, wo sie dann auf diese Festung zureiten und so, und der Sternzerstörer schießt und trifft sie nicht und TIE Fighter greifen an und die Zombie-Truppen da und so. Und Leute, die jetzt gar nicht so in Star Wars drin sind, haben das gar nicht hinterfragt. Ja? Die fanden das einfach eine coole Action-Nummer. Und ja, also auch positiv, weil jetzt nicht viel Negatives gehört. In meiner Wahrnehmung war das Marketing extrem stark. Also es gab kaum eine Trambahnstation oder eine U-Bahn-Haltestelle oder sonst was, wo nicht in überlebensgroß Rosario Dawson dich angeguckt hat. Und Presseveranstaltungen und was weiß ich, was es alles gab, und Merchandise und von T-Shirt-Tassen und Taschen und Poster und was es alles gab. Also das habe ich schon sehr stark so wahrgenommen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das so das nächste große Ding sein soll für Star Wars. Aber es kann auch sehr subjektiv geprägt sein oder gefärbt sein jetzt von mir.
Ja gut, das ist ja eine Meinung, die man haben kann. Also ich meine, das ist ja genau, jeder sieht das ja für sich dann selbst und sagt, ja, das könnte sein oder das könnte nicht sein. Ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass da die Marketingabteilung von Lucasfilm oder von Disney ja auch sehr, sehr stark, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Und ich glaube, diese Serie hätte aber wahrscheinlich mehr Zuschauer gehalten, sage ich mal, also ne, bitte nicht falsch zu verstehen, wenn es quasi einen anderen Recap zu Beginn gegeben hätte, dass man versteht, wo befinde ich mich denn eigentlich jetzt gerade. Weil ich glaube, das hat gefehlt. Das hätte vielen Zuschauern einfach das Seherlebnis verbessert. Das ist, wenn ich eine Kritik äußern müsste, dann wäre es diese. Ja, das ist aber auch eine, die ist so hochgegriffen, weil ich ja davon ausgehe, und das, ich denke, da geht ihr auch mit mir d'accord, dass wenn du Star Wars schaust, dann schaust du in der Regel auch alles. Ja, dann guckst du dir, also dann guckst du dir das halt auch an, um zu wissen, wie, was passiert denn da eigentlich gerade in diesem Universum, was ich dann doch so liebe.
Aber da gehe ich mit. Da fand ich ein gutes Beispiel, wo das richtig gut funktioniert hat, war die Obi-Wan Kenobi-Serie. Da haben sie am Anfang vor der ersten Folge so einen richtig, richtig coolen Recap gemacht, der im Prinzip die wichtigsten Stationen von Obi-Wan und Anakin in den Prequels nochmal so zusammenfasst. Und das hat gleich so, auch für Leute wie uns, die die Prequels wahrscheinlich in- und auswendig kennen, hat es nochmal so einen richtig schönen Einstiegspunkt gesetzt. Und das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, also jetzt nicht nur bei Ahsoka, sondern allgemein bei vielen Serien, wo ich mir dann denke, macht doch einfach so einen optionalen Recap davor, vor der Folge, der einfach nochmal alle Leute so abholt. Weil ich glaube, das hätte da wirklich ja einen guten Teil dazu beigetragen. Ja. Aber
vor allem, da kannst du ja auch einfach einen YouTuber dran setzen, sagst du, hier, schneid mal zusammen und das wollen wir gerne dabei haben. Da brauchst du ja nicht ein riesen Studio, weil du hast ja das Material. Du musst es ja eigentlich nur passend zusammenschneiden. Ein bisschen Musik drüber legen, zack, ist das Ding da.
Was ich mich halt die ganze Zeit gefragt hat, wieso kommen nicht 10 Folgen raus? Oder so, wieso belässt man es bei 8? Wieso hat man nicht so eine Intro-Folge noch dazu gemacht und dann das Ende ein bisschen entschleunigt? Also würde ich gerne mal wissen, woran das gelegen hat, dass man sich jetzt da auf 8 Folgen festgelegt hat. Oder na, hätte gerne noch 2 gehabt.
Ich glaube, 8 ist halt einfach so die Zahl, die aktuell ja bei vielen Serien Thema 6 oder 8 Folgen, also 10, klar, ich glaube, da hätte sich auch jeder drüber gefreut. Ich glaube, es ist auch eine Kostenfrage. Ich meine, Ahsoka war sicherlich nicht günstig. Auch wenn wir mal Obi-Wan uns anschauen, auch die Serie war nicht günstig. Alleine Ewan McGregor hat, glaube ich, echt viel Kohle gekostet. aber ich glaube, da muss man auch Disney natürlich so ein bisschen zugestehen, zu sagen, naja, wir können halt jetzt nicht alles rauskloppen und wir wollen ja vielleicht dann auch noch irgendwie was auch dran haben. Ich meine, ich glaube, Disney wird das jetzt nicht, dem wird das nicht wehtun im Endeffekt, wenn sie da jetzt noch 2 Folgen mehr irgendwie gemacht hätten. Es hätte halt für die Fans im Nachgang, wäre es schöner gewesen, so wie du es jetzt auch sagst, Tom. Ich glaube, ist einfach auch so eine Abwägungssache. Können wir uns das jetzt leisten? Wollen wir uns das jetzt leisten? Und was ist eventuell ein Mehrwert zu? Vielleicht ist es aber auch genau so nicht gewollt von Filoni, der genau gesagt hat, ich muss da den Cut machen, ich muss das Holterdiepolter machen. Vielleicht hat er ja auch einen großen Plan dahinter. Das werden wir hoffentlich in der zweiten Staffel sehen.
Ja, aber die Frage kann ich echt nachvollziehen, Tom. Gerade du hast schon oft angesprochen, Battlestar Galactica ist ja auch noch so eine Serie aus alten Zeiten. Und was waren es da? 20, 22 Folgen pro Staffel. Das war halt schon nochmal was anderes. Und da hat man einfach gerade so im Sinne von Worldbuilding und von die Beziehungen zu den Charakteren, das, was oft so ein bisschen bei, also nicht nur Star Wars, allgemein neueren Produktionen so ein bisschen auf der Strecke bleibt oder man sich viele Dinge vielleicht selbst füllen muss. Das wurde halt einfach früher in so 20 Folgen Staffeln einfach viel mehr ausgearbeitet und hatte da dementsprechend viel mehr Platz. Und mir fehlt das auch so ein bisschen. Also nicht jede Serie muss so lang sein, aber gerade wenn mir was gut gefällt, dann bin ich da auch voll dabei. Dann denke ich mir immer, so ein paar Folgen mehr wären doch
nice. Also ich frage mich, weißt du, Star Wars hat ja auch einen riesen Namen irgendwie. Das ist eigentlich ein Erfolgsgarant. Battlestar hatte auch seine Fanbase, aber die war eher weniger begeistert, dass da jetzt ein Reboot kommt. Und wenn es zum Beispiel Sky nicht gegeben hätte, dann wäre es auch nie über den Pilotfilm hinausgegangen. Ja, also da haben sich die Macher schon auch ums Budget Gedanken gemacht. Und zwar ziemlich penibel Gedanken gemacht. Und da denke ich mir halt, ja, ist Disney jetzt der alte Mann mit dem Krückstock, der am Hungertuch nagt? Oder nimmt da der Vorstand mal ein paar, das ist jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, ne? Aber so, also am Geld glaube ich, weiß nicht. Also das müssen dann schon wirklich krasse Wirtschaftsentscheidungen sein oder so.
Ich glaube aber auch, dass die Sehgewohnheiten aktuell einfach sich so verändert haben, dass es viel, viel schneller gehen muss, dass du kannst keine Serie mehr machen, die über 20 Folgen geht, weil die Leute dann wahrscheinlich nach der Hälfte schon aufhören zu gucken. Also wäre jetzt so eine Vermutung. Das heißt jetzt nicht, dass. Ja. Und man muss ja auch überlegen, wer produziert das Ganze und für was wird es produziert? Es ist eine Serie, die für Disney Plus produziert wird und Disney Plus ist nichts, was jeder hat. Das heißt, das Geld, was da reinfließt durch die Einnahmen des Abo-Modells, ist ja was anderes wie jetzt eine Serie, die du fürs Free-TV produzierst.
Wo ja, aber Moment, also ich weiß nicht, spielst du jetzt auf Battlestar an? Weil das war auch nicht
Free-TV. Nee, ich rede okay, jetzt von ja. Serien im Allgemeinen. Ja. Also auf Battlestar kann ich immer noch nichts sagen. Ja, aber grundsätzlich denke ich, dass es einen Unterschied macht, ob du eine Serie fürs Fernsehen entwickelst oder produzierst, wo du ein ganz anderes Zuschauerklientel hast, ja, oder haben kannst. Bei Disney Plus ist es so, du kannst ja abschätzen, wie ist aktuell mein Marktwert anhand der Abos, die man abgeschlossen hat und wo geht die Reise eventuell hin. Wenn ich jetzt Ahsoka ankündige, gehen da plötzlich die Zahlen hoch, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, nochmal eine Folge mehr zu machen, aber da, weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach eine Thematik ist, die damit reinspielt, für was es produziert wird. Dass Netflix hat auch unglaublich viele Serien rausgekloppt, die auch viele Folgen teilweise hatte, also wo es Netflix-Exclusives gab. Und Netflix ist ja auch auf einem absteigenden Ast, ja, aktuell. Also da gibt's ja auch viele Probleme, wie man das immer mal wieder hört, was auch Zahleneinbrüche geht, Abos, die wegbrechen. Jetzt unabhängig von, ich glaube, das wird jetzt auch das Thema sprengen, dass vielleicht packen wir das so irgendwie mal in eine separate Folge mit rein. Aber ja, mehr Folgen von Ahsoka wäre schön gewesen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja.
Also, aber falls sich da draußen jemand gut auskennt mit so einem Thema, das würde mich schon sehr interessieren. Vielleicht können wir da echt mal was machen.
Genau. Also sagt uns da gerne Bescheid. Schreibt uns an über Insta oder über unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet die in den Shownotes der Folge. Dann können wir gerne mal eine Folge gemeinsam aufnehmen. Also ihr hört ja auch, wir sind ja dann auch die Fragensteller, weil wir wissen es nicht hundertprozentig. Wenn da aber jemand draußen ist, der sagt, ja, ich bin da voll im Thema mit drin, ich kann da echt zu was sagen, lasst uns gerne was gemeinsam machen. Also da, ich glaube, das ist vielleicht auch für viele Zuhörer oder für unsere Zuhörenden grundsätzlich interessant.
Ja. Dave, if you're listening, please write us.
Yes, please.
Was man, glaube ich, unterm Strich sagen kann, ich glaube, Disney-Lucasfilm sind zumindest so zufrieden mit den ganzen Serien, dass sie Dave Filoni befördert haben. Also scheint es wohl nicht ganz so schlecht angekommen zu sein, weil sonst hätten sie den mit Sicherheit nicht in eine Führungsposition gehievt, wenn die Zahlen da überhaupt nicht gestimmt hätten. Also und das deshalb stimmt. Können wir da, glaube ich, unterm Strich sagen, es geht definitiv in die positive Richtung.
Das stimmt. In eine weitere positive Richtung. Wir haben das Serienjahr 2023 abgeschlossen, was Star Wars angeht, weil nach 5 verschiedenen Serien gab es nichts weiter, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, wir sind alle auf unsere Kosten gekommen. Was wir dieses Jahr aber auch noch hatten, ein ganz besonderes Spiel hat eine Fortsetzung bekommen. Und zwar wurde Jedi Fallen Order mit Jedi Survivor fortgesetzt. Cal Kestis muss auf seinem persönlichen Feldzug gegen das Imperium und auf der Suche nach einem sicheren Hafen Freunde zusammenhalten und Feinde besiegen. Doch nicht alles ist so, wie es scheint. Star Wars Jedi Survivor. Ein großartiges Spiel. Cal Kestis, dargestellt von Cameron Monaghan. Großartiger Typ, finde ich super sympathisch. Ich habe das Spiel geliebt. Ich glaube, wir wollen ja auch dazu nochmal eine eigene Folge machen. Aber wie war denn euer Eindruck von Jedi Survivor? Kurz und knapp.
Richtig cooles Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war teilweise ein bisschen sehr viel Suchen und Sammeln und so Zeug, aber es war völlig optional. Also ich konnte das auch problemlos ohne den ganzen Krempel durchspielen. Und ja, war cool, war sehr cool. Haben viele Sachen mit reingebaut, die ich einfach gern gesehen habe und hat sich super in den Kanon irgendwie eingewoben. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, war Battle Scars, also das passende Buch dazu, das quasi zwischen den beiden Spielen spielt.
Genau, ja, das spielt die in den 5 Jahren zwischen Fallen Order.
Genau, also ich bereue es jetzt nicht, das gelesen zu haben, mache ich generell nicht bei Star Wars Büchern, aber ich fand es schade, dass man da... Ja, man hätte ein bisschen mehr aufgreifen können, aber man weiß ja, wie so Produktionen ablaufen von so Spielen und ich denke, die Autorin hat das auch nicht mit Absicht gemacht, aber außer, dass man jetzt weiß, wie so Grease einen Roboterarm hat, hat mir das Buch keinen Mehrwert für das Spiel geliefert.
Na gut, wir haben schon gesehen, warum die Crew nicht mehr existent ist.
Ja, zu Beginn. Stimmt.
Das ist natürlich auch ein wichtiger. Also was das Buch vielleicht an der Stelle so ein bisschen, ich will nicht sagen falsch gemacht hat, aber was zumindest einen falschen Eindruck erweckt hat, ist das Cover, weil wir sehen dort einen uns bekannten Inquisitoren, der in dem Buch, ja, ich sag mal, schon auftaucht. Aber das ist im Grunde auch schon das, was es ist. Er taucht halt irgendwie auf. Man hat halt den Eindruck, er wäre halt der große Antagonist des Buches. Und er also hat es halt für mich im Endeffekt nicht den Eindruck hinterlassen. Aber das wäre jetzt auch vielleicht noch zu weit Spoiler. Aber trotzdem ist es nicht verkehrt, es zu lesen, um vielleicht einfach den Anschluss zu finden. Das Spiel erklärt das sehr gut. Also das Spiel versucht auch im Handlungsstrang sehr, sehr gut die Vorgeschichte nochmal zu erklären. Wobei, du sagst es jetzt gerade, warum Grease da jetzt seinen kybernetischen Arm hat, das wird im Spiel auch nicht erklärt. Man sieht es halt einfach und denkt sich, okay, es wird mal angedeutet, aber was wirklich passiert ist, auch das wird nicht erklärt. Aber
ungefähr wie C-3PO's roter Arm in Episode
7. Ja, genau. Der ist halt einfach da. Ja, oder das silberne Bein, was dann plötzlich irgendwann mal wieder golden ist und dann ist es wieder silber und keiner weiß genau. Also Beinchen und Ärmchen wechsel dich. Aber für mich war Survivor eines der Spiele, was das Jahr ganz, ganz cool gemacht hat. Also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich habe es auf dem PC gespielt, ich weiß nicht, ob ihr wahrscheinlich, ich habe es auf der Konsole gespielt, nehme ich an. Das Spiel ist ja sehr, sehr stark verbuggt auf den Markt gekommen. Also es war teilweise, also auf dem PC hatte ich jetzt echt Glück, meine Maschine hat dann gut Feuer gemacht, das ging, aber es, bei vielen war es
angehört wie ein Podracer, als du gezockt hast.
Ja, genau.
Das ist Podracing.
Ja. Also meine Familie ist zwischenzeitlich ausgezogen, weil es zu laut war. Nein, so schlimm war es nicht, aber das Spiel hat halt unglaublich viel Leistung gefressen für eine Leistung, die es eigentlich überhaupt nicht brauchte, ja, nicht zwangsläufig brauchte, aber du hast es gerade gesagt, Tom, dieses, man kann optional auch diese Welt bereisen, man kann suchen und finden. Das habe ich ultra gerne gemacht, weil ich diese gesamte große, das hat so ein bisschen Open World Flair gehabt. Genau.
Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch gern gesammelt und viel, aber halt nicht 100% jetzt irgendwie Platin-Trophäe oder wie das heißt gemacht. Da war mir dann die Zeit zu schade. Aber ich habe es durchaus genossen, diese offene Welt. Also es fand ich schon cool. Ja.
Ich fand auch die Geschichte, die erzählt wurde, ist echt großartig echt gut, gewesen. Ja. Also, dass wir auch hier wieder, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber auch so ein bisschen in die High Republic wieder mit einfließen oder mit reinkommen, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das finde ich eh ganz schön aktuell, dass wir so viele Sachen aktuell haben, ob das jetzt kleine oder wie jetzt hier bei Survivor große Dinge sind, die diese neue Ära auch erzählen. Das finde ich ganz cool, das macht mir viel Spaß und es bringt das auch einem viel, viel näher.
Ja, hat auch eine gewisse Tragik gehabt, die Geschichte wieder, also fand ich auch stark.
Ja, ist so. Ja. Und der dritte Teil ist ja in der Produktion, das wurde ja schon bestätigt, dass der dritte Teil gemacht wird, also der Hauptdarsteller, also Cameron Monaghan, hat schon gesagt, er ist quasi wieder im Studio und muss hier mit vielen Punkten im Gesicht und am ganzen Körper, muss er wieder wild durch Hallen tanzen. Aber auch da war das Marketing großartig. Ich fand den Trailer mit Mark Hamill einfach toll. Habt ihr beide gesehen?
Ja.
Du musst mir erzählen, wie die Macht funktioniert. Was? Du hast zwei Lichtschwerter? Ich habe doch nie zwei Lichtschwerter gehabt. Ja. Großes Kino.
Cameron Monaghan war ja auch auf der Celebration. Das war ganz witzig, wie er da dann im Poncho natürlich auf diese Live-Stage rauskam. Also diese, ich weiß gar nicht mehr, ob es live ist. Also diese eine Stage halt, wo man ohne Panel, Tickets, was auch immer, einfach jeder frei, der gerade vorbeiläuft, konnte sich da hinstellen und es war wie so ein großer Steg in die Menge und da ist er da unangekündigt quasi so als Special Guest rausgekommen und da haben sie den letzten großen Trailer, bevor das Spiel dann rauskam, haben sie da live auf allen möglichen Großbild-Leinwänden, Fernsehern, was auch immer, was da vor Ort war, gezeigt und das war dann schon echt cool und zum Spiel selbst kann ich mich euch nur anschließen, die ganzen positiven Worte. Also ich hatte das Glück, ich habe es auf der PS5 gezockt und da lief es eigentlich ganz gut. Also der Performance-Modus war leider für mich nicht spielbar, also der war grauselig, aber Qualitätsmodus ging's, da war's der eine oder andere kleine Bug, ja, aber insgesamt völlig verschmerzbar. Ich verstehe aber jeden, der auf dem PC seine Probleme hatte. Ein Freund von uns, der Joshua, der konnte es gar nicht spielen. Auf dem sein PC ist es nicht mal gestartet. Er ist immer nach dem Startmenü abgestürzt, obwohl der eigentlich auch jetzt keinen schlechten PC hatte. Der hat dann das Spiel, glaube ich, sogar auf Steam wieder zurückgegeben. Und ich weiß gar nicht, ob er es bis heute nachgeholt hat. Der war da ziemlich enttäuscht und das konnte ich dann schon echt nachvollziehen. Ja, ja, ich selbst habe gerade eben noch mal geguckt in der PlayStation-App auf dem Handy. Ich habe knapp 60 Stunden in dem Spiel verbracht und ich bin wirklich einfach nur teilweise rumgerannt auf dieser Hub-World und ich habe mir einfach cool gefühlt, als Jedi da die Wildnis zu durchstreifen und rumzuhüpfen und da irgendwie so meine eigenen kleinen Abenteuer zu erleben. Das, was mir im Prinzip in Teil 1 noch so ein bisschen gefehlt hat, da war es noch viel linearer und viel kleinere Welten und das fand ich dann im zweiten Teil schon ganz cool, dass ich da einfach auch mal ohne groß die Story zu verfolgen einfach der Nase nach ein bisschen rumerkunden konnte und ich fand auch cool, dass es mehr Kleiderauswahl gab wie nur Ponchos. Ich fand, sie haben die Lichtschwerter.
Haare und Bärte gab es auch.
Genau, genau. Ich bin da als so zerzauster Jedi mit irgendwie so langen Haaren, Bart und so Eremitenklamotten und einem alten, gammeligen Lichtschwert rum. Das finde ich immer ganz schön.
Also so wie du in echt halt auch rumläufst.
Genau, so wie ich. Ohne Lichtschwert.
Ohne Lichtschwert,
genau. Ja, deshalb hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich werde es auch definitiv irgendwann nochmal zocken, weil gerade vor, ich weiß nicht, einem Monat knapp, kam nämlich der große, noch mal ein großer Patch für die PlayStation zumindest raus und der hat jetzt endlich auch den Performance-Modus gefixt. Also ich habe es noch nicht getestet, aber ein Freund von mir hat erzählt, dass es jetzt auch auf 60 FPS scheinbar ganz gut läuft und da werde ich auf jeden Fall irgendwann mich dann nochmal ransetzen, aber unterm Strich war toll. Also ich fand vor allem Marin haben sie richtig, richtig cool weiterentwickelt. Oh, ja. Und ja, ihre Nachtschwestern-Magie, die war richtig cool. Also da gab es ein paar der wirklich nicht nur geilsten Action-Szenen in Star Wars-Spielen, sondern allgemein in Spielen, Punkt. Das hat mich wirklich so an Uncharted, an diese großen Set-Pieces da erinnert.
das war wirklich teilweise wie in Matrix ist die da abgegangen.
Oh ja.
Also das war also wirklich bombastisch. Und ja, also vor allem Marins Beziehung zu Cal war toll. Ein paar richtig geile Twists und Wendungen, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Das war richtig toll. Und ich fand auch das Buch, also ich habe es gehört, das war tatsächlich mein einziges Star Wars Buch dieses Jahr, glaube ich. Zumindest kann ich mich an sonst nichts mehr erinnern. Und ich fand's auch nicht so gut wie erwartet, aber ich fand gerade, wenn man Fan von Marin ist und der Beziehung zwischen ihr und Cal, dann lohnt sich das Buch schon. Es ist nicht essentiell, aber es hat mir in der Hinsicht schon gut gefallen. Es gab aber definitiv auch Kapitel, die habe ich halt so weggehört und bin dabei spazieren gelaufen und da bleibe ich da eher am Ball. Ich glaube, hätte ich mich wirklich auf die Couch gesetzt mit dem Buch in der Hand, hätte ich teilweise auch mehr zu kämpfen gehabt, da wirklich dann am Ball zu bleiben, weil es gab auch schon so ein bisschen Leerlauf, obwohl es gar kein so langes Buch war.
Also du hast also keine Filler-Episoden, sondern Filler-Kapitel gehabt.
Genau, so kann man das quasi bezeichnen.
Ja, aber das ist wirklich so. Also ich habe das Buch, glaube ich, auch nur so sehr geliebt, weil es halt einfach diesen Flair von Jedi Fallen Order unglaublich gut einfangen konnte. Ich habe, wenn du halt die Charaktere kennst und weißt, wie sie agieren, dann fand ich das einfach richtig, richtig gut. Aber ich, ja, fairerweise muss man sagen, es war halt inhaltlich, hat Sam Max da schon gute Charakterentwicklung zusammengebaut, aber an der einen oder anderen Stelle hätte man da noch ein bisschen was ausbauen können. Da bin ich absolut bei dir.
Ich wollte jetzt auch nicht haten oder so. Mir hat persönlich hat's halt einfach nicht so.
Nö,
ich hätte ein bisschen auch mehr erwartet tatsächlich einfach. Aber auch lest das ruhig.
Alleine das Cover, weißt du?
Ja.
Na. Ja, aber dann mehr Spiele sind auch dieses Jahr gar nicht released worden. Aber wenn wir gerade schon beim Thema Bücher sind, dann da wollen wir jetzt gar nicht so tief in die Materie reingehen. Aber es gab dieses Jahr auf jeden Fall eine Buchreihe, also es gab mehrere Buchreihen, die unglaublich lesenswert sind, aber eine Buchreihe, die, glaube ich, ganz besonders ist, und zwar Thrawn, Der Aufstieg, die Trilogie. Das ist die zweite Trilogie von Timothy Thorne im aktuellen Kanon von Thrawn. Und da geht es halt um die frühen Jahre unseres geliebten, ja, Großadmirals. Ja, wir lernen ihn ein bisschen kennen, so von der Pike ab. Was hat er so ganz, ganz früher gemacht? Und wie, war er schon immer so ein krasser Stratege oder hat sich da irgendwie was getan? Und ich weiß, Daniel, du hast sie, glaube ich, nicht gelesen. Nee, du hast ja gerade gesagt, genau. Das war mit Jedi Battleclass das Einzige. Tom, hast du die gesamte Trilogie gelesen?
Ja, habe ich, aber ich überlege gerade, das kam nur auf Deutsch letztes Jahr, oder? Also die...
Deutsche Release, ja, genau.
Die englischen Bücher gibt es schon seit 4 Jahren oder so.
Ascendancy gibt es ein bisschen länger, ja. Also, was 4 Jahre weiß ich jetzt gar nicht, aber ich beziehe mich jetzt hier auf die deutschen Releases. Also das, für die meisten dann auch relevant ist, genau.
Ich habe die alle gelesen. Ich habe sie von Blanvalet bekommen. Vielen Dank an der Stelle.
Ich auch, vielen Dank.
Fand ich super cool, die Buchreihe. Hat Thrawn halt cool beleuchtet. Im zweiten Band tritt er ja ein bisschen zurück, da geht's dann auch viel um die Crew und so und kommt dann im dritten Band wieder und ich fand auch, schöne Easter Eggs waren wieder drin, also Thrust, sein Bruder aus den Legends taucht mal auf und irgendwann gibt's mal so eine Stelle, da ist relativ eindeutig, dass Timothy Zahn sich auf Outbound Flight bezieht, aber dann sind die Dokumente so top secret
geschwärzt.
Und so, ja, genau, oder so geschwärzt und ist echt ganz cool gewesen. Aber auch für Leute, die den Kanon mögen, echt lesenswert, also.
Ja, definitiv. Und das Einzige, was mich so im Nachgang gestört hat, da einfach nur so, also das ist auch, das ist Meckern auf höchstem Niveau, aber es ist halt eine Wortbenennung, oder die Benennung eines Titels, die im Englischen einfach viel cooler funktioniert, weil es gibt im Deutschen gibt es die Himmelsläufer, was halt im Englischen die Skywalker sind. Ja. Und das funktioniert halt im Englischen unglaublich viel besser. Schade, dass das halt da nicht einfach als Wort einfach mit übernommen worden ist. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Worüber ich mich aber gefreut habe, und ich glaube, da hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, ist die Tatsache, dass mit der Aufstieg die erste Buchreihe auf Deutsch auch mal wieder vertont wurde. Und zwar über Audible zu kriegen, auch über, ich glaube, Pinguin Verlag ist der deutsche Verlag, oder ich weiß nicht, ob es auch über Planvalet, Pinguin, fragt mich jetzt nicht ganz genau, aber das war ziemlich cool. Ja, dass wir da den Aufstieg als Hörbuch über Audible kriegen können. Einzig und allein, auch da gibt es wieder so ein Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber nee, wobei, das ist, glaube ich, nicht mal nur hohes Niveau. Ich glaube, das hat mich sehr enttäuscht, muss ich gestehen. Das erste Buch ist Drohendes Unheil, wurde gelesen von Thomas Nero Wolf, der deutschen Stimme von Großadmiral Thrawn. Also ihr kennt die Stimme oder auch von Hugh Jackman, also ich glaube, jeder weiß, wer Thomas Nero, also hat die Stimme zumindest schon mal gehört. Und wenn es nur über Rebels ist als Thrawn. Ich sehe gerade Random House ist
der hier. Ich wollte gerade fragen, heißt der wirklich Penguin Verlag? Das hat mich jetzt...
Penguin Random House.
Genau. Ja, deshalb kam ich drauf. Also, aber worauf ich hinaus will, also Thomas Nero Wolf liest das erste Buch ganz großartig und das zweite Buch und das dritte wird von Hans-Henrik Wöhler gesprochen, was halt nicht Thrawn ist. Ich frage mich bis heute, warum das so ist, ob Thomas Nero Wolf keine Zeit hatte. Wir wissen es nicht. Ich habe noch keine Antwort von ihm bekommen oder von Audible. werde ich wahrscheinlich auch nie kriegen. Aber trotzdem, für jeden, der, so wie auch Daniel das vorhin gesagt hat, so manchmal ist es leichter zu hören als zu lesen. Einfach, also das ist es definitiv wert. Also die drei Bücher als Hörbuch, das sind jeweils, ich glaube, also das erste Buch sind knapp 15 Stunden, das zweite Buch sind knapp 18 Stunden und das dritte Buch sind gut 24 Stunden. Das merkt man aber auch an das ist so dick, das ist ein Hammer, ist ein Hammerwerk. Kugel, ja.
Und man muss dann auch immer sagen, die deutsche Sprache ist ja deutlich ausschweifender wie jetzt die englische. Ja,
also kannst du gut 25% nochmal draufrechnen. Genau. Ja.
Also ich habe auch fest vor, das erste Buch allein wegen Thomas Nero Wolf auf jeden Fall auf Deutsch mir anzuhören. Und hätte er die hätte er die komplette Reihe vertont, hätte ich auch alle auf Deutsch gehört. So tendiere ich, glaube ich, dazu, das erste wegen ihm auf Deutsch und das zweite einfach auf Englisch zu hören, weil auf Englisch haben sie da wirklich sehr, sehr gute Sprecher, die es auch immer ganz gut einfangen, die die Figuren relativ nah am Original zu sprechen. Außer, das muss man hier sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe aber geguckt, das war nicht dieses Jahr. Ich dachte aber es gab ja das Buch Shadows of the Sith, das letztes Jahr rausgekommen. Übrigens richtig, richtig tolles Buch. Und da hat Bowman Kim, wer ihn nicht kennt, das ist der, der in The Rise of Skywalker da diese Ansprache hält mit Dark Science, Cloning, Secrets Only the Sith Knew. Also das ist der, der auch bei Herr der Ringe spielt der Merry oder Pippin? Ich weiß gar nicht. Dominic Monaghan heißt der Schauspieler. Ich bin da wirklich, obwohl ich Herr der Ringe-Fan bin, ich verwechsel die zwei immer. Oder Charlie in Lost, auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler. Und warum auch immer hat Bowman Kim in der englischen Hörbuchfassung einen französischen Akzent, den die Figur im Englischen nicht hat. Und ich frage mich bis heute, wie kamen sie darauf, ihm in dem Hörbuch, also das ist quasi eine Story, die spielt vor den Sequels und erklärt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Rays Eltern und von Palpatine und so weiter. Das, was so ein bisschen in den Filmen nur angeschnitten wurde, wird da ausführlicher erklärt und wirklich ein tolles Buch. Aber das hat mich auch so nachhaltig verstört, da musste ich jetzt gerade dran denken. Aber ansonsten sind die englischen Sprecher normal echt gut bei den Büchern.
Das stimmt. Weil du gerade gesagt hast, dass das deutsche Wort ist so ausschweifend und 25% mehr. Es gibt ja, und da sind wir auch bei Thrawn, es gibt ja dieses eine Buch oder diese eine Duologie in Deutsch, Blick in die Zukunft, ist auch ein Legends-Roman.
Das
auch
hat aber andere Gründe.
Ja, aber es ist aber trotzdem, es gibt es in Englisch, gibt es halt ein Buch und in Deutsch, also es sind ja trotzdem zwei Bücher, aber in Deutsch ist es eine Trilogie, oder eine Trilogie geworden.
Ist der zweite Band nochmal geteilt, macht überhaupt keinen Sinn.
Genau, weil es aber auch so viel offenbar war, also so hundertprozentig genau, weiß ich nicht, aber ich finde es lustig, weil ich habe diese Bücher halt irgendwann in die Hand bekommen und dachte, das ist vor allem auch beide mal das gleiche Cover. So ja, verarscht ihr mich jetzt hier gerade?
Die Bücher Spectre of the Past und Vision of the Future, meinst du? Ja, genau. Aber das haben die, so oft gemacht auf Deutsch früher. Also ich weiß zum Beispiel, ob ihr, vielleicht kennt ihr die Dunkelelfensaga mit Driss the Urden R.A. Salvatore. Das sind, glaube ich, im Englischen 2 oder 3 Bücher, im Deutschen sind das 6 und die haben dann irgendwie 150 Seiten oder so ein Buch. Also das ist ganz klar Marketing. Die wollen einfach Geld rausschlagen. Oder Heine hat das damals aufgelegt, glaube ich. Also es macht auch erzählerisch gar keinen Sinn, dass das zweite Buch zweigeteilt ist. Aber naja, anderes Thema. Aber so sollen wir, wenn wir jetzt eh schon über diese Bücher reden, sollen wir es jetzt mal ankündigen eigentlich?
Kündige mal an.
Okay, also ich habe, eigentlich wollten wir es jetzt im Dezember rausbringen, war mal der Ursprungsgedanke. Wir werden es jetzt aber wahrscheinlich irgendwann im Laufe des ersten Quartals 2024 machen. Und zwar wollten wir oder machen wir einen Thrawn-Cast. Wo man ein bisschen seine Historie in dem erweiterten Universum beleuchtet oder wo wir das beleuchten. Und ich habe mir jetzt nochmal alle Bücher durchgelesen, die ich noch nicht kannte. Die meisten kannte ich ja schon, aber 2, 3 kannte ich jetzt noch nicht. Und damit bin ich durch. Und das Skript steht soweit schon. Jetzt möchte ich mir nur nochmal die deutschen Hörspiele der Original-Thrawn-Trilogie durchhören. Und dann noch ein paar Sachen dazu aufschreiben und dann gibt's einen großen Legends Thrawn Podcast mit uns.
Yay. Ja, wir werden gemeinsam über den Legends Part, also die ursprüngliche Thrawn Trilogie sprechen. Und du wirst ja dann auch quasi ein bisschen federführend die weiteren Thrawn Werke so ein bisschen angehen. Ne? Das heißt also, ihr werdet nächstes Jahr viel, viel über Thrawn erfahren, um vielleicht auch einfach gewappnet zu sein auf das, was da vielleicht nächstes Jahr angekündigt wird. Spätestens eigentlich übernächstes Jahr müssten wir da was erfahren zu einer eventuellen zweiten Staffel.
Ja, und vielleicht schaffen wir dann irgendwann auch noch mal einen Kanon-Thrawn-Folge zu machen, wo wir über die Bücher auch noch reden. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik.
Genau. Ja, dann, gut, worüber wir jetzt nicht so viel Worte verlieren müssen, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, High Republic, gab es ja einige Bücher, die released worden sind, also auch da ist es lesenswert, definitiv, kann man ohne Probleme machen, wenn man in eine Star Wars Welt einsteigen will, ohne zwangsläufig irgendwie mit den Skywalkers was zu tun zu haben, ist das eine ganz, ganz gute Wahl. Light of the Jedi ist das erste Buch, man sollte es dann auch wirklich in der richtigen Reihenfolge lesen. Wir haben das auch schon mal angesprochen, diese Buchreihe High Republic wird ja in einer Adult und in einer Young Adult, also in einer Erwachsenen- und einer Jugendroman-Variante rausgegeben. Die Adults kommen alle von Plan Vallée, die Young Adults von Panini. Ja, Panini ist da auch um einige schneller, was den Release angeht. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man dann Bücher liest aus der dritten Phase oder beziehungsweise aus der zweiten Phase und sagt, Moment, aber warum ist denn der Charakter jetzt da? Oder was macht dieser Charakter denn hier? Weil es halt einfach durch die normalen Adult-Romane noch nicht wirklich weitergeführt worden ist. Aber trotzdem ist eine lesenswerte Buchreihe.
Ja, hier kann man vielleicht noch erwähnen, habt ihr ja auch schon als Anlaufstelle, um da den Überblick zu behalten, die Jedi-Bibliothek.
Ja, genau. Genau. Da gibt es super Artikel auf der Seite. Kommen wir später auch nochmal zu den Jungs und Mädels.
Genau. Ich würde es jetzt auch nur kurz nochmal anschneiden, weil es gab ja im laufenden Jahr 2023 ein großes Event, was euch betrifft. Und ein anderes, nicht ganz so großes, aber trotzdem sehr spannendes Event, was uns alle drei betrifft. Ihr beiden wart auf der Star Wars Celebration in London. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht der ganzen Sache irgendwann nochmal eine Folge irgendwie widmen wollt oder ob das jetzt einfach auch schon zu lange her ist. Daniel, du erzählst ja quasi in jeder Folge von Panels, die du gesehen hast und ich denke mir so, ja toll, super Daniel,
Das mache ich nicht, um Leute zu ärgern oder die nicht dabei waren, aber das war einfach für mich so ein tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, also ich habe das, glaube ich, bei Bucketheads damals schon ein bisschen ausführlicher erzählt. Da hab ich ja auch, also meine allererste Podcast-Folge, die ich auch selber quasi produziert und damals dann auch geschnitten habe, war so eine News-Special-Folge zur Celebration 2022, die war in Anaheim und also in den USA. Und da war ich natürlich nicht dort. Und da haben wir das am Wochenende hier, da haben wir uns auch kennengelernt sogar, so mehr oder weniger richtig. Dennis, im Livestream haben wir abends auf YouTube die Panels, die es gab, angeguckt. Und ich habe damals so eine Folge gemacht, einfach weil...
Stimmt, war ich auch dabei.
Ich war schon immer sehr begeistert von der Star Wars Celebration. Also es war so, keine Ahnung, da war ich damals noch Student und habe dann irgendwie Uni geschwänzt und die Nacht durchgemacht und habe da die... Es müsste so um 2015 rum gewesen sein. Weiß gar nicht, ob es das davor gab. Da kam das eben so raus, dass die Celebration immer live auf YouTube übertragen wurde. Noch viel mehr, wie es jetzt in der aktuellen war. Da waren wirklich alle Panels, konnte man bei YouTube angucken, ohne live dabei zu sein. Und es war für mich damals, als jemand, der quasi nicht viel Geld hatte und keine Chance da in die USA zu dem Zeitpunkt zu reisen, war das ein richtig tolles Erlebnis, einfach nachts alleine im Bett zu liegen mit dem Laptop und da den YouTube-Stream zu verfolgen. Und seitdem war immer so, ich will irgendwann mal auf die Celebration. Und dann, dass es tatsächlich dann irgendwie geklappt hat, eben also erst bei Bucketheads diesen Stream da und dann die News-Folgen dazu, das war schon cool. Und dann ein Jahr später war dann die Celebration in London und da habe ich zum ersten Mal Tom, den ich da auch schon ein paar Jahre davor kannte, wir haben uns zum ersten Mal live gesehen und waren dann zusammen dort und hatten einfach ein paar tolle Tage in London und das ganze Feeling auf der Celebration. Also für mich persönlich war es wirklich ein Highlight meines Fan-Daseins, seit ich Star Wars-Fan bin, und das werde ich so schnell auch wirklich nicht vergessen. Und ich denke da so gerne drüber zurück und deshalb erwähne ich es einfach immer wieder so oft.
Ich finde das super. Genau, also ich ärgere mich nur, weil ich wollte ja auch hin, aber es ist dann auch aus verschiedenen Gründen hat es nicht mal geklappt, leider. Aber
ja, naja, man muss schon sagen, es ist eine teure Angelegenheit. Also selbst in London, wir mussten hin, eine Wohnung mieten, die wir hatten. Man muss jeden Tag brauchen.
Und das ist schon echt eine Herausforderung gewesen, gell? Also die Karten waren verkauft und plötzlich war London weggebucht in diesem Zeitraum. Das war echt krass. Das
voll und ganz krank, ja.
Genau. Das war dann ja auch mehr oder weniger durch Zufall. Also wir haben die, es war auch so ein ganz komisches Ding damals, wir haben die Karten gekauft. Wir haben mal geschrieben davor, aber irgendwie an dem Tag nicht mehr. Und haben wir unabhängig voneinander die Karten gekauft. Zum Glück hat es dann irgendwie noch geklappt. Bei dir gab es ein bisschen mehr Probleme, aber im Endeffekt, und dann wusste ich, bei euch wird es schwierig mit Hotel und alles. Und dann habe ich durch Glück irgendwie eine Bude gefunden, die sogar recht nah an dem ganzen Ding dran war. Und dann haben wir so überlegt, hey, vom Platz her sollte das eigentlich passen. Und ich war mit meinem Kumpel, mit dem Mirko eben. Und da habe ich zu Mirko halt auch gemeint, ich so, hey Mirko, der Tom ist ein guter Freund von mir. Ich habe ihn zwar noch nie persönlich getroffen, aber ich glaube, mit dem könnten wir uns doch eine Wohnung teilen. Der bringt noch seine Frau und seine zwei kleine Kinder.
Der bringt dann die Familie mit.
Und hat dann aber alles ganz gut geklappt. Und
Also ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, da hinzufahren, aber dann hast du zwei kleine Kinder und so und habe dann zu meiner Frau gesagt, hey, hast du Bock auf die Star Wars Celebration zu fahren mit den Kindern? Und sie so, was ist denn das? Also ja, Messe in London, die ist halt nicht so oft in Europa und so. Also ja, okay, machen wir. So völlig blauäugig haben wir uns dann die Karten geholt. Also wenn die jetzt gesagt hätte, nein, dann wären wir da auch nie hingegangen. Ne? Aber da bin ich ihr schon dankbar, dass sie da mitgespielt hat. Und es war einfach eine super coole Erfahrung mit die Highlights. Also es war eigentlich alles ein Highlight, auch euch zu treffen, Mirko und Daniel, war super cool. Und ich habe auf meinem Blog auch einen Artikel geschrieben. Also bei Holotoms Archive könnt ihr mal nachlesen, die ganze Erfahrung. Und ich habe Katie Sackhoff getroffen und Rosario Dawson und Gwendolyn Christie und Ian McDermott ist da über den Showfloor gelaufen, einfach so mal. Ja, und ich habe mich tätowieren lassen, also das hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Im wahrsten Sinne, es ging unter die Haut.
Ja, genau. Ja,
sehr schön. Ja. Und dann war ja ein tolles Thema, aber dann gab es ja noch ein zweites, ein großes, ein ganz besonderes Zusammentreffen. Vor kurzem erst, auch im Dezember diesen Jahres, Comic-Con Stuttgart 2023. Wer hätte es gedacht, dass die Crew, also wir drei von Air to the Empire, vom Podcast, es doch mal schaffen, sich live zu sehen? Wir haben es geschafft und zwar, ja, einfach, weil wir uns mal abgesprochen haben und gesagt, sehen wir uns da? Ja, sehen wir uns da. Coole Sache. Und Comic-Con Stuttgart war ein Riesending. Es waren in der Summe 50.000 Gäste da.
Wow,
also
vielleicht doch so viele.
Ja, also es muss wohl über den ersten Tag müssen es wohl ran an die 40.000 gewesen sein und in Gesamtsumme waren es dann halt 50.000. Also sonntags war es schon weit weniger als am Samstag noch, aber da war richtig was los. Es war ja alles vertreten. Es waren Manga, es waren Animes, es war natürlich Star Wars, es war Resident Evil, es waren die ganzen Fantasy-Genres, ob es Herr der Ringe war oder auch Game of Thrones, war alles da und auch Cosplays noch und nöcher. Also die Leute, die hängen sich da rein. Das ist unglaublich toll. Viele super nette Menschen getroffen, sich auch mal unterhalten, so gut es halt geht. Das ist halt auf so einem Event auch ganz, ganz schwierig. Aber es war toll und vor allem war es halt auch toll, euch beide zu sehen, live und in Farbe. Und ich meine, ich habe ja dann eine ganz besondere Bindung zu Tom, weil ich bin ja quasi inoffizieller neuer Partner.
Genau,
der Kinder, also Podcaster teilen sich alles, auch die Kinder, war mein Leitspruch, weil ich habe dann deine Tochter ja die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber auch einen Teil der Zeit mit auf den Schultern getragen, weil sie mich für ihren Onkel Martin gehalten hat, genau. Ja, also es sind Verwechslungen aufgetreten, aber das hat zur Folge gehabt, dass die Kleine mit mir sehr gut auskam und somit war deine Frau ein bisschen entlastet und war doch.
Ich auch. Also so ist es.
Du auch, ja.
Nee, also ich fand es auch mega cool. Es stand ja ein bisschen auf der Kippe bei uns, weil wir waren komplett eingeschneit in München. Ich hatte Angst, dass keine Züge mehr fahren und dann waren unsere Kinder auch kurz davor noch relativ stark erkrankt, also nichts Tragisches, aber halt so eine ausgewachsene Erkältung, aber sie haben das echt noch rechtzeitig gut weggesteckt und wir konnten ja dann kommen und ja, es war natürlich witzig, du siehst ihren Patenonkel, ein bisschen ähnlich, auch der Bart und so, hat ähnliche Farben. Und sie dachte wirklich die ganze Zeit, du bist das, ja, aber sie hat dich, glaube ich, hätte dich auch so gern gehabt, wenn du nicht aussehen würdest wie ihr Onkel. Ja, auch dich, glaub, Daniel, zu treffen war, ja, war super cool wieder und war ja auch noch der Benny dabei von Bucketheads, den, weiß nicht wann, wie lange kennen wir den jetzt auch schon, auch ja, etliche
seit,
Jahre.
Seit den Corona-Zeiten halt.
Genau, wir, ja, und war auch kennengelernt toll, haben, so, den mal persönlich zu treffen und ja, man hat generell viele Leute getroffen. Das war echt cool. Auch die Jungs und Mädels von der Jedi-Bibliothek und von der 501. und die Mandos, der Jai-Galar-Clan und so. Also das war echt, echt cool. Hatte echt Spaß gemacht. Und ja, auch hier eine kleine Anekdote an dem Jai-Galar-Clan-Stand war eine, ja, Cosplayerin, wie heißt sie gleich? Ich glaube, Yocasta Mando heißt sie auf Instagram. Mhm. Die hatte so eine lila Rüstung und hatte so einen Handschuh an, den konnte man so aufklappen und da waren so, war so Süßkram drin und so kleine Spielzeugchen. Und ja,
statt Whistling Birds Süßigkeiten für,
genau,
die Kinder.
Und ja, mein Sohn hat da was bekommen und seitdem ist lila Mando ganz groß im Kurs, ganz hoch im Kurs. Also lila Mando ist die große Mandalorian-Liebe, die er jetzt hat.
Sehr schön.
Ja, ich kann.
Ja, also.
Ich wollte sagen, ich kann, und eine Sache muss ich auch noch erzählen. Das ist nämlich echt eine coole Story. Und zwar, meine Frau ist ja super krasser Harry Potter-Fan. Und unter anderem waren diese Phelps-Zwillinge da. Die spielen ja diese Weasley-Zwillinge in den Filmen. Mhm. Und ja, sie hat gesagt, okay, wenn das jetzt geht und wenn wir nicht super lang anstehen müssen und so, dann schaue ich mal, ob ich da ein Foto mit denen mache. Es ist gegangen, sie hat sich angestellt und nach 5 Minuten kam jemand, hey, ihr müsst hier nicht mit dem Kinderwagen stehen, haben uns gleich durchgewunken in die Priority Line. Also wir hatten dann nicht mehr 200 Leute vor uns, sondern nur 5. Und ja, meine Frau hat das Ticket gekauft. Und ich war dann natürlich dabei. Ich dachte irgendwie, okay, ich passe dann auf den Kinderwagen auf oder so. Ja, nee, sie haben uns dann alle durchgewunken. Also mich, die Kinder und meine Frau, obwohl wir gar nichts bezahlt hatten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt da keinen Ärger, wenn ich das jetzt erzähle, aber was soll's. Und ja, jetzt bin ich halt auch mit auf dem Bild. Und die Kinder auch. Die haben geschlafen, aber macht ja nichts. War auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Siehst du, was da alles passieren kann. Cool.
Ja.
Siehst du, das habe ich so. Du hattest erzählt, dass irgendwie, dass es da hingehen soll, aber das habe ich nicht so wahrgenommen, dass das da schon stattgefunden
hat. Ja, du warst cool, ja, sowieso busy ohne Ende. Also ja, du bist ja der bunte Hund der deutschen Star Wars Community.
Naja, das will ich jetzt nicht sagen.
Ich kenne halt viele, in der Cosplay-Community, ja, auf jeden Fall.
Ja, man kennt sich halt mittlerweile, ja, das ist so, ja, ich meine, nach mittlerweile, ich glaube, 17 Folgen, beziehungsweise 18. schon aufgenommen, 19. sogar schon aufgenommen an Cost-Talk, ist das natürlich etwas, da hat man dann irgendwie auch Kontakte aufgebaut, das ist schon richtig, ja, aber trotzdem war diese Veranstaltung etwas ganz Besonderes für mich, also nicht nur, weil es dann irgendwie cool war, da so viele Leute zu sehen, weil wir uns halt wirklich mal sehen konnten, ein bisschen miteinander quatschen konnten. Und das machen wir jetzt hier auch, aber das ist halt was anderes. Also die Entfernungen sind halt nun mal da. Ja, es ist halt so. Ja.
Nee, das definitiv. Also das Treffen hat auf jeden Fall mir auch nochmal was gegeben. Ich meine, wir machen das Ganze ja jetzt auch schon ja, knapp ein halbes Jahr ungefähr. Und ich glaube, als das Jahr gestartet ist, hätte keiner von uns gedacht, dass wir drei mal zusammen da einen Star Wars Podcast machen und dass es jetzt noch auch eigentlich gut läuft und wir alle unterm Strich sehr zufrieden sind, glaube ich, ist auch nochmal echt ein schönes Erlebnis. Und ich finde einfach, die Folgen aufnehmen hier remote geht echt ganz gut, aber man kann einfach sein Gegenüber nochmal ein bisschen besser einschätzen, ein bisschen besser, wenn man sich einfach mal auch live getroffen hat, sich unterhalten kann und so. Und deshalb definitiv eine coole Sache. Und wir haben ja in der letzten News-Folge drüber spekuliert, was machen wir, weil Tom und ich ja beide relativ groß sind, wenn du nur so 1,50 bist. War gut, dass wir uns da dann doch fast auf Augenhöhe befunden haben, weil das war so eine Theorie von uns. Genau.
Ja, so klar. Wir haben, ich glaube, was wir alle drei haben, ist eine gewisse Breite. Das haben wir festgestellt auf dem einen gemeinsamen Bild.
Ich bin richtig erschrocken.
Ja, ja, aber das ist auf Bildern siehst immer 20 Kilo schwerer aus, ist leider
20
so.
Kilo ist eine Frechheit.
Ja, das sind die Dinge.
Ich sehe 20 Kilo schwerer. Aber dieses Event hatte ja noch etwas auch für sich. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieser Folge, weil wir noch etwas für euch haben. Es ist heute Tag der Aufnahme, ist noch vor dem Heiligen Abend. Wir werden diese Folge auch noch vor dem Heiligen Abend releasen, so dass ihr über die Feiertage hoffentlich genug Zeit hattet, diese Folge jetzt zu hören. Und wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann, wie würde Anakin Skywalker sagen, this is where the fun begins, weil jetzt gibt es noch ein kleines...
Ich dachte, now you will die.
This is what remains.
Ja, das ist, was übergeblieben ist. Wir sind alte Leute. Wir haben etwas, oder beziehungsweise Tom war ganz fleißig, während ich fleißig mit Menschen gesprochen habe, war Tom auch unterwegs, hat mit Menschen gesprochen. Und zwar, Tom, hol uns ein bisschen ab. Du hast Sachen für unsere Zuhörenden quasi ergattern können, was wir jetzt verlosen
müssen. Ja, genau. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben viele nette Leute getroffen. Unter anderem gab es auch einen Stand der Jedi-Bibliothek und der von der Jedipedia. Und dort habe ich den Florian getroffen und den Julian. Und also beide aktiv in der Jedi-Bibliothek, auch Mitgründer, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir kannten uns ein bisschen von Instagram und haben dann einfach ein bisschen gequatscht und ich habe noch das Quiz gemacht und habe dazu Unrecht auch einen Preis gewonnen, aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Jedi-Bibliothek hat uns zwei Sachen gesponsert, die wir jetzt hier in ihrem Namen auch verlosen dürfen. Und dann haben wir noch einen Kalender gekauft für euch, den wir auch mit verlosen. Also das Ganze haben wir uns jetzt so vorgestellt. Wir stellen euch gleich eine Frage. Und zwar, was denkt ihr, wie viel Hörer wir mittlerweile auf Spotify haben? Der am nächsten an dieser Zahl dran ist, wird den ersten Preis, am zweitnächsten dran ist, den zweiten Preis und der am drittnächsten dran ist, den dritten Preis bekommen können. Wir verlosen drei Pakete also. In jedem Paket werden Poster von der Jedi-Bibliothek drin sein. Wir werden ein paar Air-to-the-Empire-Aufkleber reinschmeißen. Jeder von euch bekommt eine Tasse. Und dazu kriegt ihr das Star Wars Timelines Buch als ersten Preis. Als zweiten Preis bekommt ihr den Mandalorian-Kalender vom Jai Galar-Clan, den es, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr so einfach zu kaufen gibt.
Nee, und ich glaube, der war nur für die Veranstaltung, nur für die Comic-Con, weil da ja, das ist ja alles an die Deutsche Krebshilfe gegangen.
Ja, mittlerweile ist es schon.
Kudos auch dahin, das ist nämlich eine coole Aktion
genau.
gewesen.
Genau, ich glaube, sie haben ihn schon noch auf anderen Messen verkauft, aber ich glaube, das war jetzt die letzte und die haben auch auf der Comic-Con die Übergabe gemacht, kann das sein? Oder
genau,
kurz danach,
ja.
Genau, also das ist der zweite Preis und als dritten Preis kriegt ihr das, was ich beim Quiz gewonnen habe. Der Florian hat nämlich mir zu Unrecht einen Preis überlassen, einen Comic, nämlich, ich muss kurz nachschauen, also ein Sonderband, ein Sammelband von Han Solo und Chewbacca, Schnelles Geld heißt der, den schmeißen wir auch noch rein, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe ihn nicht wirklich verdient. Genau.
Ja, aber ihr habt ihn verdient, offenbar, ja, also wenn ihr richtig liegt. Wir geben euch einen kleinen, oder ich gebe euch einen kleinen Hinweis, damit es nicht ganz dunkel ist. Es ist dreistellig. Mehr kann ich euch auch nicht sagen, mehr möchte ich euch auch gar nicht sagen. Und ich würde jetzt, und das ist jetzt etwas spontan, aber die Idee ist, dass wir das Gewinnspiel bis zum 31. Januar laufen lassen. Das ist über einen Monat Zeit. Ich denke, da bis dahin sollte vielleicht jeder diese Folge oder alle diese Folge gehört haben, es wäre ganz schön. Und zum 31. gibt es dann die Auslosung. Wichtig wäre, damit wir wissen, dass ihr die richtige Zahl im Kopf habt oder dass ihr uns eine Zahl genannt habt. Ich würde es ungern über Instagram machen, weil über Instagram kann nicht jeder mitmachen, weil es hat nicht jeder Instagram. Ihr findet in den Shownotes dieser Folge, das ist, wenn ihr in Spotify oder auch auf iTunes seid oder auf Deezer, könnt ihr euch die Details zu der Folge oder auch zu dem Podcast anschauen und dort findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Über die könnt ihr uns kontaktieren. Ich werde sie euch hier nochmal nennen, ganz kurz. Das ist Air to the Empire, so wie der Podcast heißt, .pod@gmail.com. Aber wie gesagt, lest es gerne nochmal nach. Schickt uns eine E-Mail mit eurer Vermutung, wie viele Hörer hat der Podcast bis heute auf Spotify. Das ist wichtig. Also es gibt mit Sicherheit, wir haben wahrscheinlich mehr Hörer, weil nicht alle auf Spotify hören. Aber das ist jetzt so diese Zahl, die wir dem definitiv nachvollziehen können. Und wenn ihr bis zum 31.01. eine Antwort geschickt habt, dann fallt ihr in den Topf mit rein und zum 1.02. würde dann die Auslosung stattfinden. Also bis zum 31.01.2024, 23.59 Uhr habt ihr Zeit. Ist in Ordnung so? Ich habe das jetzt einfach mal so entschieden.
Naja, mit dem Kalender ist es ein bisschen doof, weil dann der Januar ja schon vorbei ist.
Ja, es sind trotzdem immer noch 11 Monate.
Na gut, das Bild kann man sich trotzdem sehr gut anschauen. Ja. Glaub mir. Ich habe da vor kurzem auch auf Instagram was gepostet. Da kriegt ihr einen kleinen Sneak Peek, was da so drin ist. Echt cool. Echt cooler Kalender.
Ist definitiv. Also sind schöne Bilder dabei, auf jeden Fall. Und ich glaube, Michelle wird uns jetzt nicht den Kopf abreißen. Also Mara Jade Cosplay, das ist die im Januar, glaube ich, drauf ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Wer das ist?
Ja, ich habe ihn ja.
Also du recherchierst jetzt nach. ich meine, sie wäre es.
Ja, du hast recht.
Ja. Natürlich hat er recht. Gut, Michelle kam auf mich zu und hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Hat gesagt, hast du schon einen gekauft? Nein. Guck ihn dir an und kauf jetzt einen. Okay. Aber nee, es ist auch wert. Also ist ein schöner Kalender, sind schöne Bilder, sehr, ist wirklich Hochglanzbilder, ganz, ganz toll. Und macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, ich denke, das ist so unser Weihnachtsgeschenk, unser nachträgliches Weihnachtsgeschenk dann an alle Zuhörenden. Vielen Dank, dass ihr uns seid. Daniel, du warst fast richtig, wir sind übermorgen am 23.12. sind wir genau ein halbes Jahr mit dem Podcast online. Also feiern wir unser halbjährliches, wenn man es so möchte. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts weiter habt, dann beenden wir die Folge doch einfach. Oder habt ihr noch irgendwas?
Ich möchte mich echt nochmal bei der Jedi-Bibliothek bedanken, dass sie uns das Buch mitgegeben hat und für die Preise. Das ist echt ein cooler Preis. Ich habe das Timelines-Buch selbst. Ich glaube, du auch, Dennis. Und das ist richtig stark, das Buch. Ja. Den Comic habe ich jetzt
vom DK-Verlag.
Genau, top. Von DK. Und den Comic habe ich jetzt noch nicht gelesen. Vielleicht mache ich das noch.
Der ist auch schön. Du liest ihn, bevor den Der ist auch ein sehr schönes Comic. Erzählt halt eine Geschichte auch weiter. Das ist auch ein bisschen Geschichtsbeginn. Also macht auf jeden Fall Sinn, macht Spaß, kann man lesen.
Okay, cool. Ja, also vielen Dank, lieber Florian und lieber Julian. Und war cool, euch getroffen zu haben und war auch cool, alle anderen dort getroffen zu haben. Freue mich schon auf nächsten Mai.
Ja. Genau. Was ich noch unbedingt loswerden möchte, und ich glaube, da spreche ich auch in euren Namen, ist einfach mal Danke zu sagen an alle, die uns in den letzten 6 Monaten fleißig zugehört haben, die uns Sprachnachrichten für die Community-Folge geschickt haben, die uns auf Insta, per E-Mail, wo auch immer, einfach nur Danke oder irgendwelche netten Worte dagelassen haben, auch jetzt auf der Comic-Con in Stuttgart, die ein oder andere, die einfach gesagt hat, hey, ihr seid ja da von einem Podcast, cool, dass ihr das macht. Und das freut mich persönlich einfach sehr, dass es wirklich Menschen da draußen gibt, die uns gerne in welcher Lebenslage auch immer zuhören, weil für das machen wir das ja irgendwie auch. Ich meine, es ist unser Hobby, wir verdienen damit kein Geld. Und es ist einfach schön, wenn man dann hört, dass wir auch gerne gehört sind und dass den Leuten vor allem unsere positive Art, über Star Wars zu sprechen, gefällt. Das ist definitiv auch ein Highlight dieses Jahr für mich. die Entstehung dieses Podcasts und dass wir wirklich so viele Leute damit erreichen konnten.
Ja, da kann ich mich nur anschließen.
Ich schließe mich auch dem an. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal ganz explizit bei allen bisherigen Kostalk-Interviewpartnern, weil auch ihr seid die, die dazu beigetragen haben, dass dieser Podcast auch lebt, ja, dass auch ihr quasi mit eurer Werbung, die ihr dann auch für euren Accounts gemacht habt, auch noch mehr Zuhörer uns mitgebracht habt. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank auch an euch beide, Tom und Daniel, dass ihr ja auch diese Idee so ein bisschen mit ins Leben gerufen habt. Also nicht nur ein bisschen, ihr habt ja diese Idee ins Leben gerufen mit der Aussage, hey, lass uns mal was gemeinsam machen und mal gucken, wie wir noch so finden. Na hier, der Dennis, der macht doch schon Podcast, der kann doch. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mit diesen Worten Feierabend machen für heute. Vielen Dank, liebe Zuhörenden, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis zum Ende gehört habt und viel Glück an alle, die beim Gewinnspiel mitmachen. Also nutzt die Zeit. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, euch nochmal auch zu melden und nochmal Feedback zu geben, wie ihr die Folge an sich gefunden habt. Und ja, ansonsten sind wir durch.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine friedliche, geruhsame Zeit und kommt gut im neuen Jahr an und seid lieb zueinander. Bis nächstes Jahr.
Ja, schöne Feiertage und möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.
You better watch out.
You better not cry.
You better not call on yours, Jedi.
The Empire is coming to town.
We have a Death Star.
We've tested it twice.
Tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town.